Ja, herzlich willkommen mit...
Ah, jetzt haben wir... Ja,
wir haben einen Trick gesehen. Super. Dankeschön. Dank.
Genau, wir hatten wie beim letzten Mal schon eine sehr nette Helferin bei uns, ja, die den richtigen Knopf zu drücken wusste.
Genau, die sich mit der Technik auskennt.
Ja, richtig. Weiß ja, wie das ist, Männer und Technik. Ne?
Ja, das
ja, ja. Funktioniert nie.
Verspielt, aber am Ende steht die Wohnung in Flammen. Ja.
Genau. Aber jetzt haben wir es hingekriegt und ich glaube, jetzt habe ich mir es auch ein bisschen gemerkt, was ich beim nächsten Mal drücken muss, damit ich nie wieder dieses Echo habe. Also bei mir war es jetzt quasi in den letzten drei Sendungen so, dass ich immer das Echo hatte und ich weiß auch nicht, ob eine Sendung davon ein Datenkanal, eine Radio Insecurity war. Auf jeden Fall war das auch beim letzten Mal so, dass da irgendwie einiges gedrückt werden musste. Mhm. Ja, aber jetzt...
Genau, sind wir da, sind wir auf Sendung.
Genau.
Hallo, liebe Hörer da draußen.
Genau, und wir sind Jörg und Jens und wir machen den Datenkanal, der immer alle vier Wochen hier auf Radio OKJ ausgestrahlt wird oder dauerhaft im Internet ausgestrahlt wird unter der URL datenkanal.org. Da kann man also unsere alten Sendungen anhören. Wir haben ein schönes Archiv, haben sich mittlerweile 67 Sendungen angesammelt. Das ist jetzt die Nummer 68. Und wir bespielen quasi so ein reichhaltiges Thema zu Daten, Computer und
Technik.
Genau, richtig. Ja,
und noch eins kann ich einwerfen, da wir jetzt auch einen festen Wiederholungstermin haben.
Einen festen Wiederholungstermin, okay.
Genau, irgendwann haben wir den mal bekommen gehabt. Ich glaube, zu Beginn des Jahres erst. Oder jedenfalls, es ist auch ganz gut möglich, dass heute nicht der Donnerstag 14 Uhr ist, sondern dass es Sonntag 14 Uhr ist.
Ah, okay.
Ja. Also wer eventuell jetzt leider irgendwie aufbrechen muss und noch wichtige Termine hat, am Sonnabend, jetzt in zwei Tagen, um 14 Uhr kommt die Sendung nochmal.
Ah, schön. Mhm. Kann ich nochmal reinhören. Ja, genau. Also wer am Radio sitzt sozusagen, der hört die Sendung entweder jetzt am Donnerstag oder jetzt am Samstag.
Genau.
Und wie gesagt, im Internet kann man die zu jeder Tageszeit und Uhrzeit und Datum hören. Ja. Sogar am 29. Februar, wenn man das möchte.
Richtig, ja, wenn man den Tag sich aussucht und die Zeit erwischt. Sehr schön.
Genau, so und jetzt, beim letzten Mal haben wir gesprochen über Meltdown und Spectre, zwei Sicherheitslücken, die da uns beschäftigt haben. Du lachst.
Ja, weil ich gestern erst wieder einige Artikel noch darüber gelesen habe. Also gefühlt ist das Ganze noch nicht sehr abgekühlt. Es gibt noch hier und da immer wieder hochinteressante Meldungen. Unter anderem hat Google wohl selbst seine eigenen Cloud-Server schon vor Monaten im September, Oktober gepatcht gehabt. Was denen natürlich aufgrund der Informationen, die sie zuvor hatten, möglich war. Aber in Gesamten etwas schlecht gesehen wurde, weil natürlich die...
Weil sie so langsam wurden auf einmal, oder?
Nee, das hat Google behauptet, dass sie keine Performance, oder dass Benutzer keine Performance-Einbußen gemeldet haben, was alle anderen auch ziemlich merkwürdig fanden.
Na gut, der wichtige Satz ist, die Benutzer haben keine Performance-Einbußen gemeldet.
Ja,
weißt du? Also das heißt, es kann trotzdem sein, dass sie langsamer gewesen sind, ist einfach nur niemandem aufgefallen. Oder
es hat sich niemand beschwert.
Oder es hat sich niemand beschwert, weil niemand damit gerechnet hat.
Genau. Vielleicht haben sie das auch so sukzessive gemacht, dass das einfach in sich über ein paar Wochen hinzog und dadurch nicht aufgefallen ist.
Was meinst du, sie haben so einen Regler gehabt, der von 100% Geschwindigkeit langsam auf 75 gedreht hat und dann haben sie einen Patch eingespielt, weil dann hat man es ja nicht mehr gemerkt.
Nee, wieso? Die haben ja eine riesige Serverfarm, die brauchen ja im Prinzip nur stückweise ihre Knoten im Cluster umzustellen. Und auf diese Art und Weise merkt man es nicht, weil man das eine Mal wird die halt die Berechnung auf dem schnellen Knoten, das andere Mal auf den langsamen Knoten und nur über Wochen hin würde man merken, dass es langsamer geworden ist. So ein bisschen dieses Phänomen des Froschs im heißen Wassertopf ausgenutzt, der nicht herausspringen wird, wenn er so langsam gekocht wird.
Okay. Nein, ich hatte noch einen Artikel von Paul Kocher gelesen. Keine Ahnung. Das ist also auch jemand, der relativ viel in dem Bereich mitarbeitet. Und der hat vor kurzem mal so ein bisschen Software geschrieben und hat versucht, die kompilieren zu lassen. Also so kaputte Software quasi, die... und hat den Microsoft Visual C, C++ Compiler drauf losgelassen und hat nach dieser Elfens-Anweisung gesucht. Mhm. Und hat von 15 Beispielen, die er hatte, also 15 verwundbare Funktionen, sagte hier, hat er bei 2 dann diesen Elfens quasi Schutzcode gefunden, mhm, im Kompilat, und bei 13 war nicht zu sehen. Also die waren weiterhin quasi verwundbar. Und also meine Zusammenfassung wäre von diesem länglichen Artikel, war, dass sozusagen die Beispiele, die in diesem Spectre und Meltdown oder insbesondere Meltdown Paper sind, die sind korrekt abgefangen worden, aber sozusagen sobald man ein bisschen weiter nach links oder rechts ausschweift, ist man wieder sozusagen völlig hat man Probleme. Und das, also da redet er halt quasi nur eben, dass auch jetzt noch, dass man sich nicht sicher fühlen sollte.
Das ist ja auch das, was wir als Fazit so am Ende der Sendung hatten, dass wir einfach gesagt haben, dass diese Geschichte so vielfältig, so komplex ist, dass sie in den nächsten Jahren uns definitiv noch immer wieder begegnen wird. Ich erwarte auch wirklich vielfältiger Art und Weise, dass da noch Möglichkeiten gefunden werden. Denn an sich ist es ja wirklich nur ein Konstrukt, eine Möglichkeit, ein Schema, wie man so einen Angriff macht. Und dass man jetzt ausgerechnet über diese Cache-Lines geht oder sowas, das mag vielleicht mag dann jetzt jemand anders was eine andere Idee haben mit Signalisierung über Netzwerkverkehr oder irgendwelche verrückten Dinge ansprechen von irgendwelchen Ports.
Ja, also ich denke auch, das wird noch interessant werden, was da so noch passiert. Also ich denke, das Thema können wir immer so alle halben Jahre wieder neu aufkochen und werden immer mal interessante, spannende Neuigkeiten erzählen können.
Bis dahin, dass mir jetzt nämlich auch auf dem Holzmarkt ist mir einer begegnet, der hatte auch ein schönes großes Paket mit einer neuen Spielekonsole unterm Arm, auf der dann eben auch prangerte Intel Inside. Wo ich auch so dachte, huhu, weiß er denn gerade, was er da mit sich herumschleppt? Und es ist ja einfach so, diese Prozessoren. Und es ist ja nicht nur Intel betroffen in dem Sinne, sondern eben auch AMD und ARM und auch sehr wahrscheinlich andere. Ich habe auch zwischenzeitlich was gelesen, dass Nvidia in einigen Teilen da auch was wieder nachgebessert hat. Also es ist so, dass sich das, die Möglichkeiten für diese Angriffe in vielen, sehr, sehr vielen Geräten befinden, die man so gar nicht wahrnimmt. Aktuell ist gerade immer diese große Diskussion um den Desktop-Rechner, um den Laptop, aber es betrifft eigentlich durch die Bandbreite alle möglichen Hardware-Geräte, wo sich eine CPU drin versteckt, die unter Umständen so gut ist. Denn es ist ja hier wirklich ein Problem dessen, dass die CPUs sehr intelligent vorgehen und dadurch eigentlich erst diese Angriffe oder diese Möglichkeiten bieten zur Ausnutzung.
Ja. Was mir da nur jetzt noch einfiel bei der Rede, ist aber jetzt eine andere. Ja. Ich weiß nicht, oder willst du noch was zu diesem?
Ich wollte jetzt noch nachschießen, dass nämlich auch in, ich hatte jetzt gelesen, Oracle, also auch im Rahmen von Datenbanken, und die hatten interessanterweise nämlich auch auf ihrer Liste der zu patchenden Software, der wichtigen Updates, auch mit Health irgendwas. Also Oracle ist ja ein sehr großer Softwarehersteller und in sehr vielen Bereichen unterwegs, und eben diese Probleme werden unter Umständen in Datenbankprodukten auch mit ausnutzbar sein, Möglichkeiten einfach dort gegeben sein, dass man das angreift, aber auch in Produkten eben, die dann wiederum sensibel werden, wo es in Gesundheitsbereiche reingeht, Sicherheitsbereiche. Ah, ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Spielfeld, wo sich auch viele Leute noch in den nächsten Jahren austoben werden.
Ja.
Genau. Und du hattest jetzt noch was anderes aufgegriffen, oder?
Ja, mir fiel das jetzt nur gerade ein, weil, also bei deiner Rede, dass jetzt in den letzten Tagen ist es mal so an mir vorbeigeflogen, dass jemand einen Keylogger geschrieben hat, der auf CSS-Basis arbeitet.
Okay.
Also jemand sozusagen Tastaturanschläge aufzeichnet, und dazu nutzt er quasi nur diese Style-Sheets, also die das, wo man normalerweise eine Seite bunt macht oder Schriften festlegt oder so Text formatiert. Und da ist jemand auf die Idee gekommen und hat gesehen, na, es gibt sozusagen, man kann diesen Input, Wert abfragen, also bei HTML, kann man jetzt sozusagen Textfelder anlegen und das sagen, das ist hier ein großes Textfeld und da ist ein Eingabefeld für Zahlen oder da kommt ein Button hin oder sowas oder eine Schaltfläche. Und es gibt halt ein Feld, was auch für Passwörter genutzt wird, also das, was ein Typ Passwort hat. Und wenn das ein Typ Passwort hat, macht der Browser üblicherweise halt nur Sterne hin und zeigt mir das Passwort an und so weiter. Und der fragt jetzt sozusagen mit CSS, sagt er, lässt er sich dieses CSS-Feld mit dem Typ Passwort anzeigen und macht in seiner CSS-Beschreibung dann einen Aufruf sozusagen zu einem bestimmten Bild. Also er macht sozusagen, lässt ein Bild laden und er macht sozusagen für jeden Buchstaben halt eine eigene CSS-Anweisung und sozusagen, wenn ein C geladen wird, wird halt ein eindeutiges Bild zu dem C geladen und sozusagen auf der Serverseite wiederum kann er dann sozusagen nachvollziehen, welches gerade aufgerufen wird und kann dann eben genau eine Zuordnung finden, welcher Buchstabe oder welche Buchstabenfolge dann entsprechend eingegeben worden ist. Und ich meine, das ist nicht ganz so trivial, wie das jetzt hier sich vermuten lässt. Also es geht nicht nur mit reinem CSS, sondern man braucht auch mehr Nutzerinteraktion. Aber ich fand das erstmal eine nette Spielerei, muss ich sagen, sowas zu machen. Also also es geht nicht mit einer beliebigen Webseite, also muss da noch ein bisschen was mehr machen. Aber es ist interessant erstmal gewesen.
Ich hätte jetzt auch vermutet, so wie dass eigentlich dieses Passwortfeld nicht gerade inhaltssensitiv ist. Also dass wenn ich ein A drücke, dass die Formatierung des A's sich in irgendeiner Weise nicht auswirken kann. Das ist ja das Interessante, was hier irgendwie mit, also so wie ich das Ganze jetzt deute, dass wenn er ein Feld hat vom Typ Passwort und den Wert. Und der Wert, ach, das ist das Interessante, da kommen nämlich diese ganzen CSS-Selektoren hinzu. Ja. Und wenn das letzte Zeichen ein
A oder Null oder irgendwas
genau ist, dann stylt er das um.
Genau, der lädt das also ein Hintergrundbild und von einer URL und die URL hat aber eine eindeutige URL quasi, wo er dann eben das zuordnen kann.
Genau, und womit er im Prinzip immer wieder den letzten Buchstaben abfasst. Genau. Und das hätte ich erwartet, dass dass dieser Value Selector auf einen Type Passwort gar nicht funktioniert. Aber das wird wieder so eine Sache sein von der Spezifikation. Da hat kein Mensch dran gedacht, natürlich, dass man das so kreativ auch nutzen kann.
Richtig.
Aber ich weiß es nicht genau, wie es ist. Ich hätte jetzt fast gemutmaßt, dass das so, wie es dort schon steht, auch funktioniert, oder? Weil du jetzt sagtest, dass man noch mehr machen muss?
Also hier ist es ja jetzt so erstmal, dass er, also zum einen lädt er das jetzt von Localhost, was natürlich Blödsinn ist, also musst du eine richtige URL hinschreiben.
Ja.
Und dann denke ich, brauchst du noch so eine Zuordnung. Also wenn jetzt 15 Leute gerade auf der Seite sind, weißt du, und alle geben gleichzeitig das Passwort ein, dann, na doch, du hast ja noch, verschiedene andere markiert. Ja, richtig.
IP-Adresse, User Agent und lauter so ein Kram.
Ja, okay, das gut stimmt, dann kann man es noch vereinheitlichen, ja.
Nee, dann denn, aber rein um, ich hätte jetzt gesagt, mit diesem CSS-Schnipsel, wie er hier abgebildet ist, sollte schon diese ganze Sache funktionieren.
Nee, stimmt, eigentlich an diesen Fall gedacht, wenn jetzt verschiedene Leute auf der Seite sind, aber stimmt, da hast du natürlich IP-Adresse und verschiedene andere Sachen, wo du die eindeutig noch markieren kannst.
So finden kannst. Das ist natürlich wieder, das ist eine schöne Lücke und ich würde mal mutmaßen, dass da jetzt auch die Browserhersteller recht schnell wieder nachziehen und das Ganze unterbinden. Aber so ist das halt dann immer im Wettlauf zwischen Kreativität und dem Verhindern derartiger Möglichkeiten.
Genau. Ja, also das, wie gesagt, war jetzt gerade noch so eine Sache, die mir gerade noch einfiel.
Schön.
Ich weiß gar nicht, du wolltest noch irgendwas anderes erzählen?
Ach so, nee, es haben sich jetzt, ja.
Du hast noch so ein paar Vorthemen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, oder?
Genau, denn wir haben jetzt die Februar-Sendung, die nächste März-Sendung wäre dann erst Ende März.
Richtig, und also da ist es gleich wieder, das hat sich schon angekündigt, bin ich nicht da an dem Tag. Also entweder müssen wir
wieder eine Wiederholung oder eine
Wiederholung senden oder müssen irgendwie, also ich könnte anbieten, dass ich mich per Internet zuschalte oder dass ich hier anrufe und sozusagen telefonisch den Counterpart bilde.
Oder das. Dass wir mal Telefonschaltung machen.
Ja,
ja, oder halt irgendeine andere technische Möglichkeit
finden. Wir zeichnen es halt vorher auf.
Aber die Chemnitzer Linux-Tage stehen wieder an, wie jedes Jahr. Und am 10. und 11. März Das ist das zweite Märzwochenende. Mhm.
Stimmt, sehr bald, zwischen den 2 Wochen.
Ja, in dem Sinne ist es nämlich vor der nächsten Sendung und daher wollte ich hier die Ankündigung nochmal mit rausgeben und die Zuhörer daran erinnern, dass die Möglichkeit jetzt wieder besteht, nach Chemnitz zu reisen, dort verschiedene Vorträge sich anzuhören, verschiedene Tutorien zu besuchen. Also es gibt Workshops, beziehungsweise auch noch Rundumveranstaltungen, dass dieses Abendprogramm, also wer in der Turnhalle übernachtet.
Na, nein? Vorsicht, es gibt dieses Jahr keine Turnhalle.
Okay. Sehr gut, dass du... okay. Dann wer in irgendeiner Form in Chemnitz übernachtet, es werden sich dann dort noch verschiedene Möglichkeiten des Zusammenkommens am Abend auch bieten.
Genau, das ist dieses Jahr sozusagen die Neuigkeit, dass es keine Turnhalle mehr gibt. Weil es war wohl so, dass die Nachfrage nach Turnhallen sehr stark nachgelassen hat, soweit ich gehört habe. Und deswegen, also es war einfach sozusagen Kosten und Aufwand überhaupt und sozusagen das, was dann, wie es genutzt wird, war in keinem Verhältnis. Und also es steht auch irgendwo, also wenn man jetzt wirklich Probleme hätte mit Übernachtung, dann soll man einfach die Organisatoren dort ansprechen und dann findet sich auch eine Lösung, aber es ist sozusagen diese große Lösung wollten sie halt nicht mehr so machen.
Ist ja verständlich, denn es muss ja immer Personal mit da sein, die aufschließen, mit aufpassen und am Ende muss auch wieder aufgeräumt und sauber gemacht werden und das für, was weiß ich, eben 20 Leute oder sowas ist dann nicht mehr in dem Sinne lohnenswert. Und eventuell haben sich mittlerweile solche Alternativen wie Couchsurfing und Co.
Airbnb.
wobei Airbnb ist ja wirklich mit Bezahlen.
Ach stimmt, ja.
Gut, die Turnhalle hat auch einen kleinen Obolus gekostet. Aber da ist, glaube ich, Couchsurfing noch näher dran als Airbnb. Aber vielleicht hat sich auch einfach die gesamte Gemeinde oder haben sich die Kontakte über die letzten Jahre so stark ausgebaut, dass an der Stelle sowieso schon das Netzwerk besteht und jeder irgendwo unterkommt.
Ja. Es wäre zumindest auch schön, wenn also alle irgendwie eine Übernachtung hätten. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es ja so, dass der CCC, also beim 34C3, sich quasi genau entgegengesetzt entschieden haben. Man hat gesagt, wir bieten auf jeden Fall ein turnhallenartiges Gebiet an, weil es einfach Leute gibt, die sich das nicht leisten können, da irgendwie ein Hotel zu nehmen. Und deswegen, also da war es dann einfach wert, auch das zu machen.
Ja, eventuell, ich weiß nicht, wie es ist im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage, ob eventuell eine Plattform irgendwo steht, ein Forum oder irgendeine andere Austauschmöglichkeit, wo Anbieter, sprich im Prinzip Leute, die in Chemnitz wohnen und einfach sagen, ich habe den Platz, ich habe die Möglichkeiten, da ein Zimmer oder ein Bett halt einfach zu stellen und umgekehrt die Leute, die was suchen, dass die zusammenkommen können.
Vielleicht.
Genau, denn in dem Sinne für diese 2 Tage, für diese eventuell sogar eine Übernachtung nur, muss es ja auch nicht der Luxus eines eigenen Zimmers sein oder wirklich mit Essen und sonst, also all diesem drumherum, was in dem Sinne ein Hotel bietet, denn es ist von der Seite her auch von den Chemnitzer Linux-Tagen für die Verpflegung mitgesorgt.
Ist es das?
Genau, man konnte dort immer vor Ort auch Essen kaufen, dass die Frühstück angeboten hatten bis 10, 11 oder irgendwas und dann haben sie gewechselt zum Mittagessen.
Ich weiß gar nicht mehr, also ich komme meistens gut versorgt hin und dann also in den letzten Jahren hatte ich auch das Glück, dass ich eine bis mehrere Veranstaltungen selbst organisiert und geleitet habe und da bekommt man dann halt da auch nochmal was. Also insofern...
Da hat man ja auch eine VIP-Lounge.
Ja, hinten. Genau. Ja, genau, und da machen die auch selber irgendwie Essen und Getränke. Also,
Das ist echt klasse. Wir sitzen hier gerade vor einer Fehlermeldung von Airbnb.com und auch Nginx. Also, mir fällt viel auf, eben durch diese Fehlerseiten, ja, ja, da diese ganzen professionellen Diensteanbieter irgendwie es nicht auf die Reihe bekommen, ihre Dienste auch wirklich bis zum Ende hindurch zu konfigurieren, sieht man sehr oft auf diesen Fehlerseiten eben welcher Surfer, also was dort genutzt wird. Okay. Und da ist mir sehr häufig jetzt Nginx. Ich glaube nämlich Cloud.
Jetzt Flair?
Was?
Flair?
Entweder Cloud Flair oder Cloud Front. Also entweder die so. Amazon-Leute oder die Cloud Flair nutzen nämlich auch Nginx und lauter solche Geschichten. Also ich selber nutze Nginx auch. Bin auch echt zufrieden und begeistert damit, aber es ist auch wirklich schön zu sehen oder eben auch erstaunlich zu sehen, welche anderen das auch noch einsetzen und dass in dem Sinne auch andere, die Großen, nur mit Wasser kochen.
Ja, aber ich meine, werden auch kaum einen eigenen Webserver sich jetzt schreiben.
Nö, das nicht, aber es sind auf einigen Seiten, sieht man es ja, wo die Dateiendungen durchschimmern, dass hier und da ASPX, also dass hier und da, wie zum Beispiel im offiziellen Rahmen, ist mir so Thüringen vor allen Dingen, viele ASPX, also Microsoft, okay, die müssen oder müssen nicht, die könnten natürlich auch irgendwelche Linux-Geschichten da einsetzen. Mit Mono ließen sich auch so einige ASPX-Sachen noch rumbiegen. Aber im Großen und Ganzen werden die ein IIS laufen haben. Und das ist mir eher so im öffentlichen Bereich mit aufgefallen.
Okay.
Und auch einige andere Anbieter, wo man immer mal noch das ASP, ASPX Endung mitzieht, woran man dann sieht, dass da weniger wahrscheinlich ein Unix-artiges System unterwegs ist.
Das wäre eigentlich interessant, das könnte ich mal bei mir einstellen, dass ich alle meine Seiten als ASPX ausliefere und Leute einfach foppe, weil ich meine, kann ich ja umbiegen, kann ich ja sagen, jetzt ist.
Na, nicht nur das, sondern du wirst auch genügend Angreifer anlocken. Also du,
ja, das ist ja in das dem ist Sinne, interessant, ja, stimmt.
Ja, nur ein Honeypot.
Ja, aber ich muss sagen, also gut, ich meine, ich habe auch bei was anderem vor kurzem festgestellt, dass ich da anders ticke als andere Leute. Das eine ist die erste Sache, die ich mache, die ist so ein Curl-I und gucke, was ich sozusagen an Header-Daten kriege. Weißt? Und also, ob da jetzt ASPX oder HTML oder PHP steht, ist registriere ich ehrlich gesagt gar nicht so als Indikator, sondern ich sehe dann, was steht am Server. Ich meine, das kann immer noch gelogen sein, ja, aber, aber das ist sozusagen für mich ein stärkerer Indikator als jetzt die Dateinamensänderung.
Genau. Das Einzige, ich gehe halt eher von dem nicht so engagierten Administrator aus, der das einfach stehen lässt. Also wenn du nicht gerade unbedingt irgendwelche SEO-Leute in der Firma sitzen hast, die dann sagen, oh, wir brauchen tolle sprechende irgendwas URLs und die dann hinten sagen, wir wollen da kein PHP haben oder wir wollen dieses und jenes nicht haben, dann wird in der Regel die Standardeinstellung gelassen und dann guck dich eben bei einer PHP-Seite in PHP an. Bis dahin, dass ich jetzt auch im Rahmen von einer anderen Sache ist mir auch aufgefallen, da war auch wieder dieser ganz klassische PHP-Router drinne, wo alles auf index.php geht, mit hinten dran Fragezeichen und gar nicht mal die Möglichkeiten genutzt werden, wie es so ein Apache oder eben auch Nginx hat.
Und dann machst du so noch ein PHPS hinten dran und kriegst dann einen Quellcode angezeigt von.
Und das sind so mit ein paar Sachen, wenn man nicht irgendwie direkt irgendwie danach guckt.
Ja.
Denn umgekehrt hatte ich es nämlich auch auf einer anderen Webseite. Irgendwann guckte mich meine Fehlermeldung an und aufgrund dieser Fehlermeldung bin ich dann ziemlich eindeutig dazu gekommen, dass sie in Rails laufen hatten. Also das ist sonst an nichts anderen, habe ich es festgestellt, beziehungsweise lief es bei denen auch durch CloudFront durch, womit die natürlich ordentlich filtern und das bereinigen. Aber an dieser Fehlermeldung, so wie dieser String lautete, das war eine Meldung aus Rails raus.
Okay.
Und da war ich auch erstaunt, es war eine mittelgroße Webseite, dass die auch mit Rails arbeiten.
Ja.
Aber die hatten auch ihre Performance-Probleme. Wobei ich aber hintenrum denen auch eher schlechte Programmierung unterstelle.
Kann sein. Kannst du deine Dienste anbieten und sagen, ich mache euch das doppelt so schnell?
Ja, ich mache euch das doppelt so schnell. Wobei das immer die Frage ist, ob man mit solchen Leuten glücklich wird. Das, ich hatte jetzt auch einen anderen Artikel gelesen von Heise. Da hatte auch einer kritisiert gehabt, dass im Rahmen so dieser ganzen, also von einem Vortrag über Cloud-Möglichkeiten dort auslagern, hat eben auch so ein IT-Dienstleister gefragt gehabt, ja, und kann ich dann am Ende praktisch den Kunden kündigen? Und da meinte dann der von, weiß ich nicht, ich glaube, da ging es um auch Azure, also Microsoft.
Azure.
Danke.
Azure.
Und meine dann, ja natürlich, da brauchen sie dann überhaupt kein irgendwie Hardware mehr oder solche, diese Aufwände innerhalb der Firma. Und da hat derjenige dann geschrien, yeah, yippie, juhu, mit dem Gedanken, ah, dann bin ich endlich so ein paar nervige Kunden los.
Sehr gut.
Denn ich sag mal, es muss sich nicht unbedingt jeder Kunde rechnen. Wenn er eben dann hintenrum über den Monatsbetrag hinaus dann noch so viele Anrufe und ähnliches Kosten verursacht.
Ja, ich meine, das Rechnen, also es gibt ja sozusagen die, ich sag mal, finanziellen Kosten beim Kunden, aber auch so die emotionalen Kosten, die du hast, weißt du? Und da kann es durchaus sein, dass es einen Kunde gibt oder Kunden gibt, die dir viel Geld zahlen, die dir auch sehr hohe Tages- oder Stundensätze zahlen, aber die mit hohen emotionalen Kosten daherkommen und dann ist immer dann am Ende für sich selber eine Geschäftsentscheidung, ob man die dann vielleicht ziehen lässt und dafür andere Kunden nimmt, die vielleicht nicht so viel Geld zahlen, aber wo man auch mit einem Lächeln am Abend nach Hause geht.
Ja, richtig, wo du dann auch mit dem Kunden zufrieden bist, wo du auch wirklich, ich sag mal, die entsprechenden Rückmeldungen bekommst und merkst, dass du auch hilfst.
Ja, genau. Aber ich meine, das, genau. Also als Freiberufler hat man da immer auch, ja, auch ein bisschen die Wahl.
Sag ich mal. Ein bisschen Spielraum.
Genau. Egal, das ist ja noch nicht unser Thema sein, sondern wir waren eigentlich bei Chemnitzer Linux-Tagen irgendwie und sind dann abgebogen und kann man da wieder zurück. Was wolltest du da?
Also wolltest du ich wollte einfach nur mal mit auf die Veranstaltung hinweisen. Okay. Eben am 2. Märzwochenende, am 10. und 11. findet in Chemnitz jeweils am Sonnabend von 9 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr an die Vorträge statt zu vielfältigen Themen.
Ja, also Linux und freier Software ist sozusagen das Grundthema.
Genau.
Und ja, dann gibt es eigentlich wirklich interessante Sachen, glaube ich. Und neben den Vorträgen gibt es auch sehr interessante Workshops, wie ich hörte. Also da kann man auch sozusagen wirklich was zum Mitmachen lernen. Also ja, und wer jetzt sozusagen das aus Jena und der Umgebung hört, würde ich auch sagen, versucht mal Kontakt zum Crowdspace aufzunehmen, weil dort aus dem Crowdspace in Jena gibt es einige Leute, die da hinfahren. Das heißt also, wer vielleicht unentschieden ist, kann da eine Mitfahrgelegenheit finden. Ja, und dann halt mit ein paar netten Leuten nach Chemnitz fahren und vielleicht auch wieder zurück.
Beziehungsweise umgekehrt, wer gerne noch einen netten Mitfahrer sucht, der kann da genauso auch noch einfach mal Hallo sagen.
Ja.
Und eventuell ergibt sich da auch noch eine gute Kombination.
Genau.
Richtig. Und um noch den Hinweis, oder damit ihr nicht allzu lange suchen müsst, das war dann crowd.space.
Richtig. SPACE.
Genau.
Oder hackspace-jena.de oder crowdspace.de.
Genau.
Geht alles. Aber crowd.space ist sozusagen die Wunsch-URL.
Und auf der Webseite sind dann verschiedene Kontaktmöglichkeiten erwähnt, angefangen von E-Mail über Chat.
Oder man kann auch natürlich direkt in den Crowdspace kommen, in die Krautgasse 26 und sich mit den Leuten unterhalten, die gerade fort sind.
Genau. Da einfach den persönlichen Kontakt aufnehmen.
Ja.
Richtig. Das so viel zum Programm oder zu dem Hinweis für die Chemnitzer Linux-Tage. Und dann steht schon am 3., also in der Woche zuvor, eine Veranstaltung direkt hier in Jena an. Und zwar wird es wieder den Open Data Day geben. Das ist, glaube ich, eine weltweite Veranstaltung oder deutschlandweite Veranstaltung oder sowas. Aber dazu gibt es dann auf alle Fälle auch ein Projekt, eine, ja, Aktion hier in Jena.
Und ja, zwar, also hier bei Wikipedia steht International Open Data Day. Also
okay.
Wird er mehr als nur in Deutschland stattfinden.
Hm. Also eine internationale Veranstaltung, die an vielen verschiedenen Orten ausgetragen wird. Ein Zeitpunkt, ja, der 3. März, an dem sich Leute an vielen verschiedenen Orten treffen und zusammen etwas mit offenen Daten anfangen.
Aber es ist ja wirklich richtig weltweit, wenn man hier auf die Karte guckt.
Wir sind gerade bei Open Data Day, alles hintereinander weggeschrieben, opendataday.org. Und da ist unter anderem mit einer Karte abgebildet, auf der man sieht, wo alles Veranstaltungen sind. Und da so zusammengefasst waren, ich glaube, in Deutschland waren 41 eingetragen.
Also Deutschland, oder Frankreich, also es ist
Mitteleuropa.
Ja.
Waren 41 eingetragen, aber in dem Sinn auch auf den Philippinen, genau, also auch in Japan.
Also auch in Afrika ist relativ viel.
Oh,
also
das ist ja, das ist ja interessant.
Also Südafrika 4.
Meine geografischen Kenntnisse verlassen mich jetzt, wo die 29 ist. Was ist das so alles? Das ist
südlich von Mali, aber hier, das irgendwie hängt der Browser. Mhm. Also
ja.
Elfenbeinküste müsste das hier unten sein.
Ach ja.
Nigeria. Ja, dann, wie heißt denn das andere? Ja, keine Ahnung. Dann hier, das dürfte Kenia sein, hier unten die Ecke. Also das sind auch 16.
Mhm.
Also da ist ja ein bisschen unklar, wo die genau die 16 hinzeigt. Also wenn der Browser wieder reagiert, dann...
Ja, das wird unter Umständen auch südliches Mittelafrika sein.
Jetzt.
Ja, okay.
Also 10 Veranstaltungen sind in Nigeria. Und hier 13 sind in... Also 3 sind in der Elfenbeinküste, 4 in Ghana, dann 16 in Nigeria, dann 5 in Uganda, 2 in Kenia und das hier sind nochmal 2 in einem unbekannten Land, dessen Namen wir vergessen haben.
Äthiopien.
Genau. Und dann waren hier unten, also das andere, also ich hoffe, dass das jetzt wirklich Südafrika war, wo die 4, es fehlt die Zahl.
Oh.
Vorne stand noch hier eine 4.
Aber schaut einfach mal opendataday.org, also wer eventuell jetzt gerade in Urlaub fliegt und doch gerne teilnehmen möchte, der kann das eventuell auch in der Ferne tun.
Genau, also Deutschland hat 6 Veranstaltungen. Keine in Jena.
Keine in Jena, die wir in wenigen Sekunden dennoch bewerben werden.
Ja.
Wie schön das organisiert ist, aber unter Umständen wird das Ganze noch eingetragen. Denn, ja, was du hattest jetzt auch die Webseite schon aufgerufen, das war opendata-jena.de. Was?
Genau.
Oder war es offenes-jena.de?
Nee. Offenes-jena.de gemacht.
Offenes, genau. Offenes-jena.de. Dort wird das Ganze mit angekündigt. Dort ist das Ganze mit, sind Informationen mit verfügbar. Aktuell können wir auch leider nur ankündigen, dass es stattfindet, dass da etwas geplant ist, denn es ist nach meinem Wissen noch die Suche nach einem Raum gewesen.
Ach so.
Nach einem Veranstaltungsort. Grundsätzlich war eben das Ziel, offene Daten nutzen und damit irgendetwas erstellen, programmieren, umsetzen, auswerten, eben wie auch es schon im November war, Anfang November war eine ähnliche Veranstaltung, beziehungsweise haben wir ja auch letztes Jahr genau von diesem offenen Open Data Day beziehungsweise Jenaton berichtet gehabt. Da letztes Jahr saßen wir oben in dem IT-Paradies.
In richtig.
Der
Melzer Straße.
Okay.
So heißt die Straße.
Ja, genau. Ich hätte es jetzt aus dem Stegreif nicht gewusst. Also,
bei Diva I quasi ist die, glaube ich, die Erbauer des Paradieses.
Zum Justizgebäude hoch, beziehungsweise wer in dem Sinne das Kassa kennt, und dann geht es links weg in Richtung Rosenthal-Villa.
Genau.
Und da kommt man direkt ans große Gebäude. Ich vermute auch, dass es dort wieder stattfinden wird.
Ja.
Ja, aber verfolgt einfach mal mit die Webseite offenes-jena.de.
Oder halt wirklich OpenData.de, wenn ihr an diesem OpenData.de interessiert seid, also OpenData.org, weil ich denke, dort wird sich dann alles finden lassen, auch insbesondere für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht aus Jena kommen. Ja. Sollte das die primäre Adresse sein, wo man was findet. Also auch interessanterweise, auch in Berlin würde ich jetzt erwarten, dass da was da ist, aber auch hier gibt es keinerlei Einträge. Also, vielleicht sind da die Aktivisten noch unterwegs und versuchen was zu machen.
Ja, ne. Ja, und mit den offenen Daten, irgendwo sollen die ja herkommen, irgendwo müssen die Informationen herkommen. Und unter anderem gibt es da aktuell eine Kampagne, die versucht, etwas mehr Licht in das Dunkel der Daten beziehungsweise ganz konkret des Algorithmus der Schufa zu bringen. Es gibt ein Projekt Open Schufa, was sich zum Ziel gesetzt hat, den Scoring-Algorithmus der Schufa etwas mehr zu lüften. Die Frage ist, ob man den wirklich komplett abbilden kann, komplett nachvollziehen kann, oder es ist in dem Sinne ja auch schon wirklich hilfreich, wenn nur die ersten Anfänge, die ersten Möglichkeiten zum Nachvollziehen, wie wird denn solch eine Schufa-Score erstellt? Denn das ist das, was letztendlich jeden betrifft, der eine Wohnung mietet, der ein Bankkonto eröffnet, der unter Umständen auch bei gewissen Geschäften einkauft, der an der Stelle auf, in dem Sinne wirtschaftlich unterwegs ist. Und viele Firmen greifen eben darauf zurück und nutzen dafür verschiedene Auskunftteilen. Und die größte in Deutschland ist die Schufa, die größte und die älteste, glaube ich. Oder? Das weiß ich jetzt nicht.
Würde ich auch vermuten. Also ich denke auch, dass Schufa die älteste ist.
Und dennoch ist aber bei diesen ganzen Auskunftteilen nicht bekannt, was die so richtig machen. Man weiß nur im Prinzip, dass die verschiedene Informationen zusammenziehen und dann läuft das durch eine Blackbox raus durch und am Ende fällt da eine Zahl, eventuell auch eine, zum Teil auch eine detailliertere Auswertung heraus.
Ja, also früher war es so, dass, also man konnte halt eine Schufa, also es gab so die Institution, die du so angesprochen hast, und die konnten halt eine Schufa-Anfrage stellen und sozusagen vor 20 Jahren oder so, da gab es keine Scores, sondern standen halt einfach Merkmale drin. Also, weiß ich, Kredit irgendwo oder eine Mahnbescheid gekriegt oder irgendwo, also Zahlungsausfall da und da. Genau. Also da waren das sozusagen
die Rohdaten.
Die Rohdaten, die man gekriegt hat. Ich weiß nicht, wieso, also mittlerweile arbeite ich nicht mehr in dem Gewerbe, wo man da an Schufa-Anfragen stellt und Schufa-Antworten kriegt. Damals war das so. Ich kann nur durchaus sein, dass es heute immer noch so ist. Das weiß ich nicht.
Also ich weiß, dass es da abgestufte Möglichkeiten gibt. Ich kenne es in dem Sinne nur von Bürgel, was so eine andere Auskunftteil ist. Und da hatten wir damals einen Vertrag gehabt, um abfragen zu können, die einfachste Frage, die wir im Prinzip immer genutzt haben, war, ist der Kunde solvent oder nicht? Also nur die einfache Geschichte, können wir einen Vertrag machen, ja oder nein? Beziehungsweise ging es dann, wenn schon grundlegend die Anfrage ziemlich merkwürdig war, konnte man nochmal so eine intensivere Frage machen, die dann auch das anfragende Unternehmen mehr Geld gekostet hat. Also die Schufa lässt sich hier auch das Ganze bezahlen, weshalb es ja auch in der Regel so ist, dass man zum Beispiel als Mieter für den Vermieter diesen Schufa-Auszug besorgen muss. Und auch als Mieter oder für diesen einfachen Auszug Geld bezahlt. Aber es gibt eine Alternative dazu, und zwar das Informationsfreiheitsgesetz oder Datenschutzgesetz. Das Datenschutzgesetz ermöglicht es, dass man bei diesen Auskunftteilen oder allgemein bei Firmen, die Daten verarbeiten, einmal im Jahr kostenlos einen Auskunfts... Bin ich verkehrt?
Nee, also es gab so ein kleines Detail, was jetzt sozusagen nur Schufa bezogen ist. Also das Bundesdatenschutzgesetz erlaubt dir erstmal eine Auskunft über deine, also die über dich gespeicherten Daten und die Datennutzung und Weitergabe und so weiter. Es ist jetzt so, dass zumindest meines Wissens, ja, kleine Besonderheit bei der Schufa ist, dass die Schufa, da kannst du auch selbst sozusagen Daten über dich abfragen bei denen. Du kannst sozusagen, ich glaube, bei meinschufa.de dich anmelden. Genau. Damals waren es 14,95 €, glaube ich. Ich weiß nicht, wie jetzt gerade aktuell der Satz ist. Aber jedenfalls gegen einen gewissen Geldbetrag kannst du sozusagen dann Daten über dich abfragen. Und jetzt steht dem natürlich, dass Bundesdatenschutzgesetz ein bisschen im Wege, weil da steht nicht drin, dass man 14,95 € für seine Daten bezahlen soll. Und deswegen ist es meines Wissens eben so gewesen, dass die Schufa sich dann quasi geeinigt hat, dass quasi einmal, also hier diese Abfrage der personenbezogenen Daten kann man einmal im Jahr kostenlos machen. Und wenn man es mehr haben will, dann muss man eben da diesen Zugang kaufen.
Ich dachte aber, dass das auch in dem Gesetz drin stand, denn die Bundesbehörden sträuben sich dann auch, wenn du mehrfach. Ich habe nämlich vor einem viertelhalben Jahr in etwa bei verschiedenen Behörden auch eine Anfrage gestellt. Und ich dachte, in der Antwort nämlich von der einen Behörde war dabei, dass es die einmal jährliche kostenlose Abfrage ist. Und da, dass es, also dass genau da drüber läuft. Aber auf alle Fälle ist eben, wie Jens jetzt gesagt hatte, einerseits möglich, dass man über die Schufa die einfache Anfrage stellt. Und da kriegt man so im Grunde, glaube ich, nur einfach die Bestätigung, also diesen einfachen Schufa-Auszug, man ist lieb, nett, toll. Oder was auch immer da drin steht. Ich habe sowas noch nie beantragt. Und ich selbst habe im Prinzip bei der Schufa jetzt schon nur einfach mehrfach die Dings, diesen Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz, diese Abfrage oder Anfrage gestellt und habe dann dafür, da gibt es dann richtig so mehrere Seiten sind das, eine Erläuterung in verschiedenen Kategorien, wie man da eingestuft wird. Und es ist insofern interessant, wir hatten das ja auch schon mal in einer anderen Sendung oder sogar mehreren Sendungen mit angesprochen gehabt, dass man da, was man da in dem Sinne so über sich herausfindet, denn in dem Sinne jemand, der keine Kredite, also ist so ein Beispiel, jemand, der keine Kredite aufnimmt, ist nicht unbedingt jemand, der als sehr positiv bewertet wird.
Genau. Also ist vielleicht zur Ergänzung, ich habe jetzt nochmal geschaut, also der maßgebliche Paragraph im Bundesdatenschutzgesetz ist der Paragraph 34 und da gibt es in der Tat einen Absatz 8 und da steht drin, werden die personenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung gespeichert, kann der Betroffene einmalige Kalenderjahr unentgeltliche Auskunft in Textform verlangen.
Ah, okay.
Also sozusagen, wenn die geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung gespeichert werden, dann sozusagen einmal im Kalenderjahr unentgeltlich. Ansonsten gilt generell, da sagt der Paragraph, dass die Auskunft unentgeltlich ist. Und jetzt gibt es dann noch weitere, also das, der Paragraph 8 geht ein bisschen weiter und definiert noch ein bisschen, wann man eine Auskunft, wann man Entgelt verlangen kann, etc. etc.
Also, denn für die Weiterleitung, das klingt nämlich für mich nach Datenverarbeitern, oder? Welche, die im Prinzip Auftragsdatenverarbeitung? Dienstleister?
Also
wer leitet Daten weiter?
Aber der macht das nicht, also jetzt müsste man nochmal wirklich das genau sezieren, weil der macht es aus meiner Sicht, also erstmal nicht geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung, sondern sein Geschäftszweck beim Auftragsdatenverarbeiter ist vielleicht auch einfach die Verarbeitung der Daten, aber er nützt sozusagen einen Auftragsdatenverarbeitungsnehmer, Datenverarbeitungsauftragnehmer, dem man die Daten übermittelt, um den eigentlichen Geschäftszweck zu ermitteln. Also wie gesagt, da hängt es dann davon ab, wie die Rechtsanwälte das genau lesen und verstehen, aber nach meinem Verständnis würde ich sagen, es ist da nicht so, dass geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung gespeichert wird, sondern eigentlich für einen anderen Zweck gespeichert wird.
Okay.
Also es betrifft...
Also im Prinzip Leute, die mit Daten handeln, das wird ja in dem Sinne nicht nur die Schufa und solche...
Eine Schufa, Birkel und so weiter, die, bei denen würde ich sagen, da haut es genau hin, weil die speichern die Daten zum Zwecke der Übermittlung, nämlich zum Zweck, dass irgendjemand fragt und sagt, hier, gib mal.
Beziehungsweise Adresssammler würden mir noch einfallen. Richtig. Wer in dem Sinne solche Adressbücher, Listen führt.
Genau, das stimmt. Ja, also genau, das ist, macht die Schufa. Einmal im Jahr kann man sozusagen kostenlos das abrufen.
Abrufen, und das soll auch jetzt oder sollen jetzt möglichst viele tun. Und die Ergebnisse, die Daten, die dann von der Schufa wieder jedem zugesandt werden, dann dem Projekt Open Schufa zukommen lassen.
Genau.
Wobei man da, habe ich jetzt mitgelesen, dass auch in unterschiedliche Abstufungen. Also das ist nicht so im Prinzip, dass man sich da auch gegenüber dem Projekt komplett öffnen muss, sondern man kann dann auch unterschiedlich die eigenen Angaben mit weitergeben.
Okay.
Ja.
Also ich habe das jetzt auch nur so im Ansatz erstmal verfolgt. Ich dachte, dass man den ganzen Brief weitergibt an die OpenSchufa-Leute und die scannen das dann ein und werten das dann aus.
Nee, ich dachte, da war es nämlich auch, also die Schufa soll wohl auch eben solche Geo-Sachen mit, wo wohnst du und so weiter. Und das müssen die von OpenSchufa natürlich auch wissen.
Genau, ja, das ist klar.
Und von der Seite her, wie viel man von diesen Informationen, genauso wird die Schufa auch das Alter mit verarbeiten. Oder wo habe ich zuvor gewohnt? Lauter solche Dinge. Und das, beziehungsweise die Schufa wird natürlich auch solche Sachen mit auswerten. Wer hat etwas an die Schufa gemeldet oder wer fragt von der Schufa an? Das liefert denen natürlich auch wiederum Indizien darüber, wie aktiv bin ich im Geschäftsverkehr, mit welchen Firmen nehme ich Kontakt auf. Und um diesen Algorithmus ergründen zu können, also um das nachvollziehen zu können, was die Schufa treibt, dafür braucht ihr natürlich das Projekt Open Schufa auch diese Informationen.
Genau, also hier steht es, dass die entwickeln, also sind dabei, diese Datenspendeplattform zu entwickeln, und da wollen die sozusagen Scans der Haupttabelle haben und Angaben zu Alter, Geschlecht, Postleitzahl auf freiwilliger Basis dann.
Und ich glaube nämlich, also bei der Schufa kann ich mir auch vorstellen, dass das da so ein Big Data Ding ist, wo unter Umständen für die Schufa auch schon nicht mehr wirklich nachvollziehbar ist, wie so manche Zahlen entstehen. Und die Scoring-Werte oder sowas aus sehr vielfältigen Quellen zusammenfließen und das ja in dem Sinne auch jetzt für das neue Projekt schwierig wird, da richtig was nachzuvollziehen.
Na, hier muss man aber sagen, dass die Schufa ja in einem sehr empörten Statement dann reagiert hat auf die Veröffentlichung.
Ja.
Und dort haben sie ja gesagt, dass dieser Scoring-Wert quasi auf neuesten und besten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht und wenn man das glaubt, dann wie gesagt, ist es zumindest so, dass also hier der super durchleuchtet und untersucht ist und quasi
wissenschaftlich
analysiert ist.
Es sich auch regelmäßig von Datenschutzbeauftragten und sonstigen kontrollieren lassen. Ich glaube, es hören sehr viele aus der IT-Branche auch zu, und sofern ihr euch jetzt nicht gerade schon vor Lachen krümmt bei solchen Aussagen, wir wissen alle, dass das Gesagte oder das, was hier vor allen Dingen von PR-Abteilungen rausgeblasen wird, sehr häufig nicht der Wahrheit entspricht.
Oder sagen wir mal so, von Worten her designt worden ist, dass man den Eindruck hat, dass was stimmt. Aber wenn man dann später den Realzustand kennt, sieht man, wo die Bruchstellen dann sind bei solchen
Sätzen. Ja. Dass an dieser Stelle auch mit einer geschickten Wortwahl Dinge suggeriert werden, die unter Umständen dann in der Praxis sich doch anders zeigen.
Ja, also so. Wie gesagt, auf jeden Fall sei auf das dieses Projekt Open Schufa hingewiesen. Mhm. Und was auf alle Fälle, also auch wenn er sagt, dass dieses Projekt, das ist uns ein bisschen merkwürdig, das wollen wir vielleicht nicht unterstützen. Was ich auf alle Fälle unterstützenswert finde, oder nicht unterstützenswert, aber mitmachenswert, ist eben, sich wirklich mal diese Selbstauskunft zu holen. Also diese Auskunft über die eigenen gespeicherten Daten. Und das nicht nur bei der Schufa, sondern bei sämtlichen Stellen. Also es ist immer gut, wenn ihr mal sozusagen eure Briefpost und E-Mail-Post anguckt, mal ein bisschen mitzuschreiben, mit wem habe ich denn so geschäftliche Kontakte oder wer schreibt mir denn hier irgendwas? Und die dann einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre oder fünf Jahre mal anzuschreiben und zu fragen, hey, woher habt ihr denn meine Daten? Was ist denn über mich gespeichert bei euch? Also gibt es da den T5F, Toms Fassung von Framstags freundlichen Folterfragebogen, der hier einfach sozusagen wirklich also ganz klar sagt, nach § 34 Absatz so und so, BDSG, will ich den die Auskunft haben und so weiter. Und dann kann man einfach kopieren, setzt seinen Namen ein und schickt das los. Und seit einiger Zeit gibt es auch den CT5F, nämlich die Fassung der CT von Framstags freundlichen Folterfragebogen, okay. Weil es, das hatten wir in der letzten Sendung schon angesprochen, am 25. Mai eine neue Zeit anbricht, was so das Datenschutzrecht betrifft. Und die CT hat quasi so ein Musterschreiben entworfen, was auch auf die Datenschutzgrundverordnung mit zutrifft, was dort die relevanten Paragraphen mit zitiert. Und da kann man das auch nutzen und das dann mit versenden.
Das beziehungsweise dieser T5F, also ich habe ihn in der Vergangenheit mal genutzt, einfach aus einem Anlass heraus. Und das ist natürlich auch mit häufig, dass wer wirklich sagt, er wird er fühlt sich belästigt von einigen Agenturen oder sowas, die einen immer wieder anrufen. Wobei anrufen, ich persönlich, ist meine Erfahrung, das hat wahnsinnig abgenommen, da es ja dieses Cold-Call-Verbot gibt. Aber Werbung und postalische Werbung existiert ja weiterhin und manche Leute, so wenn ich das hier und da höre, sind davon noch sehr stark betroffen. Da bieten dann wiederum diese Möglichkeiten, eben dieses T5F, beziehungsweise eben, du hattest jetzt gerade die...
Das CT5F.
Ich wollte jetzt eigentlich auf diese Datenschmutzpunkt...
Ach so. Also es gibt eine Seite, die heißt wie Datenschutz, nur datenschmutz.de.
Ein so Formulare bietet, richtig, wo man schon für verschiedene Behörden, aber auch Unternehmen. Guck mal, hier unten sind nämlich auch private, da sind nämlich zum Beispiel auch Schufa und sowas schon mit aufgeführt. Okay.
Na gut, das war mir jetzt neu. Ich kannte die nur so als Auskunftsgenerator für die diversen Behörden in Deutschland.
Beziehungsweise gibt es auch so irgendwo den allgemeinen Vordruck, den man auch an nicht hier aufgeführte verwenden kann. Und du hattest ja auch noch eine andere Seite vorhin gehabt.
Genau,
und
dann gibt es noch die Seite selbstauskunft.net. Und die haben eben mehr einen Schwerpunkt dann auf Unternehmen halt. Also da kann man halt irgendwie sich eine Auskunft anfordern, so nach der Datenschutzauskunft. Und hier kannst du eben ganz gezielt auswählen, hier die ganzen Auskunftteilen, wie was du sagst, das Birkel, Kreditreform, Arvato und Schufa auch mit. Und dann hier Adresshändler, Deutsche Post, Adress GmbH und Deutsche Post und diversen anderen und Mieterauskünfte. Und ich weiß nicht, was sie hier, ARD, ZDF, Deutschlandradio, Beitragsservice, PayPal und also die kann man quasi alle gezielt auswählen und dann quasi, die bieten halt auch an, dass sie quasi das Schreiben direkt rausfeuern an die und dann kriegt man halt von denen auch eine Auskunft, wobei die nur, ich weiß gar nicht, 3 oder 5 Auskünfte pro Jahr kostenlos zulassen. Und wenn man eben jetzt einen ganzen Strauß an Firmen anschreiben will, dann muss man sich hier auch ein Konto anlegen und ich glaube 9 € oder 10 € im Jahr dafür bezahlen. Was aber auch
gut, wenn man wirklich so viel, dann rechnet sich das zum Teil wirklich gemessen im Prinzip an den Post, also an den Briefmarken. Hm. Und die, ja, denn unter Umständen ist es ja auch, dass man Verträge kündigt mit irgendeinem Unternehmen und wird im Nachhinein immer noch angeschrieben. Obwohl man zum Teil auch, also so geht es mir mit einem Unternehmen, die ja mit der Kündigung habe ich explizit darauf hingewiesen, dass sie sämtliche Daten einfach mal löschen sollen, außer was in dem Sinn noch gesetzlich notwendig ist. Aber auf alle Fälle sind das keine Werbedaten. Ja. Und wenn ich da jährlich noch irgendwie eine, wie zufrieden sind Sie mit unseren Diensten?
Gar nicht.
E-Mail bekomme, dann scheint da doch noch irgendwo ein Eintrag zu existieren in einer Datenbank oder in einer Tabelle, der eigentlich da nicht mehr reingehört.
Hast du mal nachgehakt?
Bei dieser Firma wollte ich jetzt mal von anderer, also von höher kommender Stelle nachhaken, weil mir das leider jetzt auch ehrlich gesagt zu blöd ist, da nochmal, zumal ich im Prinzip auch noch beim letzten Mal explizit darauf hingewiesen habe, aber die haben sich auch vorher schon schwierig gezeigt mit dem Umgang der Daten. Das, was mir sehr aufgefallen ist, als ich mich damals bei Facebook angemeldet habe, erschien da plötzlich mein Berater von dieser Firma. Und da habe ich gedacht, das kann nur schwer sein, dass Facebook so intelligent ist und mir just den als möglichen Kontakt vorschlägt. Aber es gab natürlich die Verknüpfung eben über die E-Mail-Adresse oder über die E-Mail-Adresse. Ich habe dann.
Es gab mal so einen Fall, der mal auch ein bisschen mehr hochgekocht ist, wo es in dem Falle Kunden von einer Psychiaterin waren, die sich sozusagen gegenseitig als Freunde vorgeschlagen wurden. Und da hat es sich dann sozusagen, also am Anfang gab es halt auch so die großen Theorien, ja, und die haben quasi den Raum überwacht und
cool
und da irgendwas sich irgendwo reingehackt. Aber es war letztlich trivial so, dass diese Psychotherapeutin quasi auf ihrem Handy auch so eine Facebook-App hatte. Und auf dem Handy hatte sie halt auch die Telefonnummern der Leute, der Patienten halt gespeichert. Und hat es dann halt dann
synchronisiert
und dann war halt klar, wer da alles Kunde ist, was halt ein bisschen unangenehm vielleicht auch ist für den einen oder anderen, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Und dann weiß, dass dein Nachbar auch denselben Psychiater hat wie du.
Oh, das ist interessant, ob man im Prinzip diese Freundschafts... Ich weiß, ich kenne Facebook gar nicht mehr so richtig, mir geht es halt einfach nur noch auf den Wecker. Ja. Wenn da immer wieder irgendwelche melde dich doch endlich und packe endlich mal ein Bild rein, Aufforderungen kommen.
Da packt ihr irgendein Bild rein.
Ja, könnte ich auch machen, aber ich habe es halt bisher auch, ich habe mich ewig jetzt nicht mehr angemeldet.
Okay. Na, ich hatte mal irgendwie mal so als, also so, auch, da gab es ja auch so Diskussionen um Bilder und da hatte ich auch gesagt, ne, also das Facebook, also bei Facebook ist es irgendwie so, wenn du dich anmeldest, Und Facebook ist der Meinung, das ist ein bisschen fishy, diese Anmeldung. Dann gibt es so Account-Recovery-Mechanismen. Und einer dieser Mechanismen ist, dass du Fotos deiner Freunde identifizieren musst. Du kriegst halt irgendwie, ich weiß es nicht, sagen wir, drei Bilder angezeigt. Und da stehen unten, das sind, ich glaube, drei Bilder aus dem Stream eines deiner Freunde.
Ja, okay.
Und da stehen unten, ich weiß, sagen wir, fünf Namen oder sowas, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann musst du sozusagen den richtigen Namen finden und das wird dann halt eine gewisse Anzahl gemacht.
Ja.
Und wenn du sozusagen
oft genug deine Freunde erkannt hast,
dann heißt das, okay, du bist offensichtlich die richtige Person. Und im Rahmen dieser Diskussion meinte jemand, weil von mir keine Bilder bei Facebook waren, ich lade jetzt mal Bilder von dir hoch und er hat halt irgendwie, ich weiß gar nicht, Bild von einem Huhn und ein Bild von einem Polizisten und ein Bild von irgendwas genommen und die immer mit meinem Namen getaggt und mit meinem Account getaggt.
Ja.
Und jetzt bin ich mal gespannt. Also, ich meine, gut, das werde ich nicht merken, aber wenn dann jemand sozusagen das sieht und muss dann
dich zuordnen. Genau.
Ich meine, gut, man kann es vielleicht mit Ausschlussprinzip machen, aber das.
Aber da hatte ich nämlich auch mal ein lustiges Bild. Da hat man im Prinzip von der Kochaktion am Wochenende oder sowas das Bild geschossen von den Klößen im Topf.
Und bitte markieren Sie die Leute, die auf dem Bild zu sehen sind.
Und hat auch da die Klöße markiert mit den entsprechenden Namen.
Sehr gut.
Und das ist natürlich dann die Herausforderung, sich an die Party zu erinnern und zu wissen, wer hat welchen Kloß genommen.
Richtig. Sehr schön.
Ja. Und Aber springen wir erstmal wieder zurück zu unseren Gedanken, dass dieses Projekt Open Schufa im Moment mit Daten sucht, Mitstreiter sammelt, die versuchen, also dem sie im Prinzip dabei unterstützen, den Algorithmus der Schufa, die Art und Weise der Bewertung, wie die Schufa zu dieser Zahl, zu dem Endergebnis kommt, das ein bisschen weiter zu lüften, das aufzudecken. Genau. Schaut einfach mal rein, denn was, also openschufa.de war, glaube ich, mit einer der Einsprungspunkte, beziehungsweise auch in der Suchmaschine eurer Wahl. Am liebsten etwas nicht Google-mäßiges. Einfach mal die Open Schufa eingeben und dann werdet ihr schon an beim Projekt rauskommen.
Und das fand ich jetzt vor kurzem spannend, dass ich saß im Café, trank einen Kaffee vor mich hin und am Nachbartisch waren zwei Leute, die unterhielten sich so über irgendwelche Opern, die sie planen oder irgendwelche, also Musikstücke. Und ich meine, ich höre auch nicht dauerhaft hin, was die machen, aber aus irgendwelchen Gründen sprangen dann ein paar Worte an mein Ohr, die wieder die Aufmerksamkeit an sich zogen, weil die unterhielten sich über Suchmaschinen, was im Internet suchen. Und da meinte die Frau zu dem anderen, dass sie nutzt immer DuckDuckGo, weil die speichern keine Daten. Wo ich also völlig überrascht war, dass sozusagen jemand nicht IT-liches der Meinung ist, dass DuckDuckGo nutzen ist, weil eben die keine Daten speichern. Dann haben sie halt nochmal darüber diskutiert, wie das geschrieben wird und wie man da hinkommt und so weiter. Und dann, ich meine, habe ich dann auch wieder nie hingehört. Und ich denke auch, das war dann thematisch erledigt. Aber fand ich sozusagen interessant.
Ja, was mir häufiger begegnet, ist Startpage. Dass Leute das verwenden, bei sich eingestellt haben. Ich weiß nicht genau, wie es ist. In Deutschland ist, glaube ich, so diese Debatte über die eigenen Daten, was dann hintenrum alles damit passiert, ist etwas intensiver, ist, glaube ich, auch etwas emotionaler aufgeladen als in anderen Ländern, weshalb da schon noch ein bisschen der Drang da ist, einfach was anderes mitzumachen. Ja. Ob DuckDuckGo wirklich die Daten nicht speichert und so weiter, aber ich finde es insofern schon mal interessant, die Alternativen überhaupt zu haben. Denn ich weiß nicht, damals zu den Anfängen, damals im letzten Jahrtausend, hatten wir auch schon eine Vielzahl angefangen von
MetaGer.
Ja, MetaGer, genau, das war diese Meta-Suchmaschine, die da aufkam.
Yahoo?
Yahoo gab es und Google. AltaVista.
Ach, AltaVista, okay.
Genau.
AltaVista war das nicht diese, wo man sozusagen Privatkopien von verschiedenen Sachen suchen könnte, oder war das, da ich mich jetzt so?
Es war eine reguläre Suchmaschine, über die man Webseiten, und dann kam halt, dann kam halt irgendwann Google und hat wahrscheinlich mit einem Teil PR, aber eben auch mit wirklich einem guten Teil an Technik Vorsprung den ganzen Markt platt gemacht.
Na, Google, also damals und eigentlich wie heute, muss man sagen, finde ich, Google ist halt die beste Suchmaschine. Also sozusagen, die findet für mich, für meine, das hatten wir ja schon mal diskutiert, sozusagen für so allgemeine Suchen, immer noch, also hat für mich die besten Suchergebnisse, kommt jetzt auch DuckDuckGo. Also es sei denn, du hast so Spezialsuchen. Also das hatten wir beim letzten Mal oder irgendwann auch mal diskutiert, wenn ich sozusagen irgendwie eine Mahnpage, den Inhalt einer Mahnpage suche und mache hier Mahn und so weiter, dann ja. Aber sozusagen, wenn ich jetzt irgendwie was, sagen wir mal, nach Jörg Sommer suche, dann bin ich also der Meinung, dass ich bei Google immer schneller zu dem gesuchten Jörg Sommer komme. Oder ich meine, Jörg Sommer ist jetzt ein blödes Beispiel, aber sozusagen zu dem gesuchten Ding komme, als jetzt bei DuckDuckGo zum Beispiel. Da muss ich manchmal wirklich weiter runterscrollen oder weiterblättern. Und das ist und bei beiden Seiten besuche ich aber quasi als sozusagen nicht angemeldeter anonymer Nutzer. Also sozusagen so, die dürften mich beide jetzt erstmal gleich betrachten.
Also eben aus meiner Erfahrung, weil ich damals, ich sag's mal so blöd, zwei Eindrücke, zwei Profile hatte bei Google, das eine Arbeitsprofil, wo da habe ich dann eben mit einem Windows-System drauf zugegriffen, zwar auch mit einem Firefox, aber im Windows-System, und habe dort zum Teil technische Antworten schlechter gefunden als bei mir zu Hause. Das, also da habe ich wirklich öfter mal das Gefühl gehabt, dass ich zu Hause saß, hatte im Prinzip die mit da bei Google gesucht und dachte dann, du kannst nicht so bescheuert gewesen sein, hier hast du den Treffer innerhalb der ersten 10 und auf Arbeit hast du da stundenlang gesucht und hast nichts gefunden.
Ja gut, das ist halt diese Personalisierung, die dann Google noch mitmacht.
Ja, obwohl ich, also das kann ich auch sagen, da nicht angemeldet war. Und also in vielen Teilen liefert mir DuckDuckGo zufriedenstellende Ergebnisse. Und daher nutze ich es als Hauptsuchmaschine.
Ich auch.
Und in einigen kann ich aber auch sagen, dass ich zu Google dann noch wechsle, wenn ich bei DuckDuckGo frustriert bin, weil ich irgendwie nicht zum Ziel komme. Ja. Und ich habe da auch festgestellt, in einigen Punkten ist Google dann besser. Also so Forenauswertung, Mailinglisten oder sowas, da sind die zum Teil besser. Aber ja, also die Masse der Anfragen, die ich habe, die jage ich über DuckDuckGo raus.
Ja.
Bis dahin, dass ich eine Zeit lang einfach auch bei Google von Werbung und Schnickschnack und ringsherum genervt war, was DuckDuckGo einfach von Anfang an reduziert.
Ja, ich habe hier nochmal die 1999er Variante von Yahoo und von Alta Vista mal mit angemacht.
Ja, genau.
Sehr schön.
Diesen Berg, genau.
Genau. Also insbesondere auch Yahoo, daran kann ich mich noch erinnern, dass das quasi, es war halt so eine aus heutiger Sicht unaufgeräumte Seite. Also so mit vielen Links. Ich meine, da war noch die Idee, auch diese so die Verzeichnisse, diese Kataloge zu haben, wo man sich dann durchklickt. Und Google war eigentlich nach meiner Erinnerung von jeher quasi das Eingabefenster. Mehr, also ich meine, dann gab es mal ein bisschen paar Textzeilen noch, aber mehr gab es eigentlich gar nicht.
Ja, aber das war eine total andere Philosophie. Hm. Yahoo hatte ja schon sowieso den Gedanken gehabt, diese Katalogisierung, dass man wie so ein Baum aufbaut, wie so ein großes Verzeichnis, in das alle Webseiten eingegliedert werden. Und mit diesen Gedanken hat Google ja gar nichts zu tun gehabt, sondern die haben umgekehrt so in diese Richtung Verschlagwortung, Tagging gedacht und haben an der Stelle für eine Webseite halt verschiedene Suchbegriffe, also mit einer Webseite assoziiert und dann eben geguckt, wie kann man mit der Suche, also nach dem, was da gesucht wird, die entsprechenden Begriffe für die Seite finden. Denn das ist das ja, wo in diesen ganzen Suchmaschinen denken viel, viel Wissen auch drinne steckt, mit Synonym. Also, dass man nach Laufen sucht und aber auch Webseiten findet, die von Rennen sprechen und verschiedene andere Sachen. Also, dass da Techniken drin sind, die weit über das Einfache hinausgehen, so wie ich es jetzt hier angedeutet hatte.
Ja.
Genau. Und du hast die Beta-Version von Google.
Nein, die Alpha-Version. Also gut, hier steht Beta, aber sie ist erreichbar gewesen unter alpha.google.com. Das Schöne ist, was mich hier amüsiert ist, hier gibt es so einen Button, Get Google Updates Monthly, und dann kriegt man ein Newsletter, dann stell mir vor, wenn du dich jetzt noch drauf subscribed hast und kriegst du 5 Terabyte Mails pro Monat oder so.
Klasse.
Ja.
Das ist von 1999.
Genau, 25. Januar. Also das war, wie gesagt, die Alpha-Variante. Dann sozusagen gehostet ist am Anfang die Seite noch bei Stanford, Uni von Stanford. Das ist quasi hier so die offizielle Beta-Variante. Und so sah halt Google wirklich am Anfang aus, und bis sie dann halt irgendwie zu ihrem, wirklich zu google.com gegangen sind. Also hier irgendwie, denke ich so, da wird man dann eine richtige Google, also sozusagen die neue Google-Seite dann hier sehen.
Ja.
Hier mit dem.
Ja, genau.
Das ist eigentlich. Und für mich war das damals schon ein Erweckungserlebnis. Also als ich von Google hörte, Und die haben quasi, wie gesagt, was eingegeben. Also ich habe was eingegeben, Suchbegriff, und habe quasi das gefunden, was ich wollte. Und das passiert dauerhaft. Und es war wirklich, genau. Das ging für mich gefühlt heute super schnell, dass ich keinerlei anderen Suchmaschinen mehr benutzt habe.
Ja. Genau, das kann ich auch von mir bestätigen. Mhm. Und das, was auch Google einfach hatte, die haben das ganze Universum halt auch geschickt noch ausgebaut. Die waren die Ersten, die diese Auszüge der Webseite mitgezeigt haben. Das, ich glaube da nämlich auch mit das Hervorheben, die haben die Möglichkeit gehabt, dass du auf den Cache, also auf deren zwischengespeicherte Version zugreifen konntest und dementsprechend auch Webseiten erreichen konntest, die gerade offline waren.
Genau.
Verschiedene Informationen. Google hat ja damals auch das News-Verzeichnis übernommen. Ich weiß zwar gar nicht mehr so richtig.
Das Usenet-Ding, oder was meinst du?
Ja, genau, das Usenet-Verzeichnis. Was,
ja, von irgendeiner anderen Firma.
Aber auf alle Fälle war das nämlich auch eine riesige Quelle von Informationen für mich, weshalb ich auch sehr schnell Google mitgenutzt habe. Also die waren damals auch ziemlich gut, Daten zu sammeln. Daten zu sammeln und in vielfältiger Art und Weise zu nutzen. Denn ich weiß nicht genau, Bildersuche könnte fast auch mit auf die zurückgehen. Ich weiß gar nicht so genau, ich hatte jetzt fast gesagt, auch in Mitte, also 2005 rum, dass ich da schon Dinge gelesen habe zur Beschreibung, die sich genau nämlich um dieses Thema drehten, dass Google versucht, die Inhalte von Bildern über den Text herum zu erschließen.
Ach, von Deja News. Ich muss jetzt, also mich hatte das noch irgendwie, ich wurde der Name im Kopf.
Genau. Ja, Deja. Genau, das waren ja damals, also war damit noch anfangs die Usenet-Suche und dann war das bei Google mit verortet.
Genau. Aber wie sind wir jetzt eigentlich schon wieder auf Google und Suchmaschinen gekommen? Wir haben wieder
und zwar war wieder der Absprung bei OpenShufa und der Suche in der Suchmaschine der Wahl und damit waren wir bei Nicht-Google-Suchmaschinen.
Ja, okay.
Beziehungsweise bei dieser einen Ente, bei duckduckgo.com, für die wir hier so ein bisschen die Werbetrommel mitrühren wollten. Denn das eine mögliche Alternative, um auch die Diversität im Internet zu steigern.
Genau.
Denn das, was in den letzten Jahren ja massiv zugenommen hat, ist die absolute Monokultur.
Zentralisierung.
Ja, schrecklich. Also es ist, wenn man das so mal betrachtet, was früher eben, weil wir gerade auch das Usenet hatten, so dieser Ausgang dieses dezentralen Verteilens von Kommunikation auch und puff, das ist zusammengefallen in 3-4 große Anbieter.
Facebook, Google, Twitter, Instagram, YouTube. Na,
das ist auch alle, das ist ja hintenrum alles der gleiche Verein.
Genau.
Und alles in dem Sinne wirklich die singulären Plattformen, bei denen auch nicht mal mehr so richtig der Benutzer seine Daten in der Hand hat. Was ich bei irgendwas habe ich, aber das ist jetzt auch schon wieder mehrere Tage, Wochen her, hatte ich nämlich auch wieder dieses lustige Beispiel gelesen. Da hat wieder der Anbieter von irgendeiner Hardware oder von also so einem Cloud-Zugang seinen Dienst eingestellt. Ja, und da waren halt auch die Daten wieder mal weg.
Ja, genau. Also,
das ist natürlich in dem Sinne auch, wer da an seinen Bildern, die er bei Facebook mit stehen hat, dran hängt, der sollte einfach auch sich Gedanken darüber machen, was ist, wenn Facebook
mal weg ist.
Ja.
Oder wenn Facebook auch beschließt, den Account mal zu schließen.
Ja, genau, das kann ja im Prinzip umgekehrt passieren und das ist ja nicht unrealistisch, dass Facebook einfach mal sagt, dieses Bild enthält Dinge, die aussehen wie Brüste. Weg damit.
Aber nur weibliche Brüste, männliche Brüste sind okay. Also die Brustwarzen, Brüste ist ja auch
Brustwarzen. Ach ja, das waren ja im Prinzip die zugeklebten Brustwarzen. Aber derartige, da liegt einfach nicht mehr die Datenhoheit über die eigenen Daten bei den Leuten, die das Interesse daran haben, beziehungsweise die auch ursprünglich generiert haben. Die sind dann einfach irgendwie weg. Und wem das wichtig ist, der sollte sich darüber Gedanken machen.
Richtig.
Also insofern hat sich die Welt doch ganz schön massiv gewandelt. Leider.
Deswegen, also was ich noch so mit erwähnen kann, also wir sind irgendwie gerade so am Zusammenfegen verschiedene Themen, habe ich so einen Eindruck. Also ich hatte mir eigentlich so ein bisschen vorgenommen, im Stillen ein bisschen mehr zu blocken dieses Jahr. Und mir fehlt, aber das ist das Problem, was ich immer feststelle. Also so initial, es war so eine Sache, habe ich mir vorgenommen, aber mir fehlten Ideen, über was ich blocken kann. Ich war irgendwie der Meinung nach, naja, eigentlich alles uninteressant.
Okay.
Und dann war es aber sozusagen parallel, schwebte was in meinem Kopf rum, so ein Gedanke, der immer mehr Raum in meinem Kopf einnahm und der dann irgendwann danach schrie, verblockt zu werden. Mhm. Und zwar, also das, der hat es ja vorhin schon auch gesagt, dass das sozusagen Google jetzt, also nutzen alle andere Leute andere Suchmaschinen wie DuckDuckGo und Startpage und so weiter. Also da gibt es so ein bisschen eine Diversifizierung. Und auch wenn du so mal an Messenger denkst, weißt du, früher gab es, hast du SMS geschickt und das war's, oder es gab irgendwie den XMPP Messenger oder irgend sowas.
Ja, beziehungsweise ICQ gab es ja vorher.
Ja, genau, ICQ.
Und IAC.
Und dann hat sich aber auch herausgestellt, dass ein verschlüsselter Messenger auch eine gute Idee ist. Und dann, ich meine, gibt es halt so das, den Messenger, dessen Namen man nicht mehr erwähnen soll.
Der mit ganz häufiger Verbreitung.
Richtig, also in Deutschland zumindest. Und diverse andere Messenger, die mehr oder weniger gut verschlüsseln und auch mehr oder weniger gut auf Datenschutz achten. Und das, also wie gesagt, das ist ja eine unglaubliche Breite an solchen Messengern. Also dann Webseiten werden jetzt verschlüsselt. Also Verschlüsselung ist ein Thema, was jetzt 2013, glaube ich, richtig Fahrt aufgenommen hat. Und aber was mir dann irgendwie auffiel, ist, dass ich mir gedacht habe, naja, was ist denn so eine einfache Aufgabe? Eine einfache Aufgabe im Bereich Verschlüsselung. Sozusagen das Hello World der Verschlüsselung.
Okay.
Wäre, also eine Annahme, die man treffen kann, ist, man nehme eine Datei und verschlüssele diese Datei. Und das ist, also sozusagen, es ist ja zunächst erstmal eine einfache Aufgabe. Weißt du, da musst du auf nie viel achten, sondern du nimmst quasi die Daten, verschlüsselst die und speicherst die wieder auf die Platte. Fertig. Da musst du nicht auf Netzwerkkommunikation achten und verlorene Nachrichten und was weiß ich. Also,
ah, okay.
Und ja. Also wie gesagt, das war so erstmal so das Grundproblem. Dann habe ich überlegt, wie würde ich denn das Problem lösen? Und nicht nur, wie würde ich das Problem lösen, sondern wie würde das mein Nachbar oder meine Nachbarin lösen oder irgendjemand. Und meine Annahme ist, dass das Problem wirklich an sich sehr einfach ist, so ein grundlegendes Problem. Aber wenn ich mich jetzt hier auf die Johannisstraße stelle und 100 beliebige Leute frage, nehmen Sie mal eine Datei, verschlüsseln Sie mir die und geben Sie mir die irgendwie her, schicken Sie mir per Mail oder was auch immer, würden, naja, also weit über 95 Leute dran scheitern, würde ich denken.
Okay, ich hätte jetzt sogar gesagt, mehr als 99,5.
Ja, ne, also mehr als 99. Also, wie gesagt, ich habe ein bisschen Spielraum gelassen, weil jener so eine IT-affine Stadt. Aber also eigentlich würde ich wirklich die überaus Mehrheit. Auf der anderen Seite, sozusagen, wenn ich jetzt nur zu den Leuten sagen würde, ohne jetzt an Verschlüsselung zu denken, ich habe hier auf dem Zettel 3 Zeilen Text geschrieben. Gehen Sie an Ihren Computer, schreiben Sie den Text in eine beliebige Datei und schicken Sie mir die Datei zu. Bin ich sicher, dass die Mehrheit der Leute diese Aufgabe einfach lösen könnte. Die würden halt irgendwie Word aufmachen, den Text schreiben und mir dann zuschicken. Oder was auch immer, LibreOffice oder was, es ist auch völlig egal was, aber das ist sozusagen eine völlig einfache Aufgabe, die vom Großteil der Menschen zu lösen wäre, glaube ich. Und das andere, und der anderen, ja, wie gesagt, das war so die Grundannahme, und dann habe ich halt so einen Blogbeitrag geschrieben und gesagt, hey, Aufruf an alle da draußen, die ihr das lest. Ich habe hier eine E-Mail eingerichtet, ANC, also Encryption 2018, kubiziel.de. Bitte nehmt euch irgendeine beliebige Datei, verschlüsselt die mir und schickt mir Anweisungen mit, wie ich die entschlüsseln kann. Also irgendein Passwort oder irgendwie, welches Programm habt ihr genutzt oder was auch immer. Also, also sozusagen, egal wie man das jetzt, also Menschen waren frei. Mal.
Also denn ich habe so eine Standardlösung dafür einfach im Kopf.
Na, also ich hätte auch einige Lösungen im Kopf, aber es geht ja nicht nach mir, weil ich wollte wissen, was machen alle anderen außer mir? Also was macht so der, also ich meine, ich bin mir schon sicher, dass ich nicht Otto-Normalverbraucher erreiche, sondern natürlich auch wieder Leute aus meiner Filterblase, aber was machen die anderen Leute? Genau. Was wären deine Lösungen?
Naja gut, meine Lösung wäre an dieser Stelle wirklich mit GPG zu arbeiten. Wenn ich dir, also da wir im Prinzip die Schlüssel beide haben, wenn ich dir was Verschlüsse zukommen lassen soll, dann würde ich das eben durch PGP oder GPG durchjagen und dir dieses Ding schicken.
Also die Datei als GPG verschlüsselte Datei.
Genau.
Gegen meinen Schlüssel sozusagen.
Gegen deinen Schlüssel.
Okay.
Ja. Also weil ich halt auch, weil die Form, diese Art und Weise der Kommunikation bei uns ja sowieso schon besteht, ja. Aber der Otto-Normalverbraucher, vor allen Dingen, weil du gesagt hast, ich möchte es verschlüsselt haben, hätte meiner Meinung nach zu einem ZIP-Archiv gegriffen. Dass die Masse der Windows-Leute, denen ist das bekannt, dass die mit 7-Zip oder mit auch dem
WinZip?
Ich glaube auch ist schon der Windows selber der Zipper. Okay. Wenn du in Windows ein ZIP-Archiv anlegst über den Explorer, der kann, glaube ich, nämlich auch schon Passwörter vergeben.
Okay.
Und das ist meiner Meinung nach auch vielen bekannt.
Und ich muss sagen, das war auch meine Erwartung. Also, dass ich sozusagen viele ZIP-Archive kriegen werden würde, weil ich das für diese quasi die bekannteste Verschlüsselungslösung gehalten habe.
Ja, das würde ich auch.
Also es ging mir auch bei hier da gar nicht um sozusagen die Sicherheit der Verschlüsselung. Also ich habe keinerlei Randbedingungen gestellt, sondern nur verschlüsselte Datei. Ja. Und das, also eine Person hat mir zum Beispiel eine BAS64 kodierte Datei geschickt. Das habe ich nie akzeptiert als Verschlüsselung, weil das ist keine Verschlüsselung. Also das, aber alles andere, ich sag mal, wenn du jetzt, ich sag mal, eine Rot 13 verschlüsselt, ich meine, das ist auch sinnlos, aber also ob du jetzt sozusagen DES nimmst oder 3DES oder AES oder sonst genau, was, das wäre mir jetzt egal. Erstmal egal gewesen. Und wie gesagt, ja, meine Erwartung wäre auch, oder war am Anfang, dass ich viele ZIP-Dateien kriege, die verschlüsselt sind. Und das waren in der Tat wenig. Also ich habe so insgesamt so knapp 50 Dateien oder sagen wir mal Nachrichten erhalten. Und wie viel davon waren verschlüsselt in irgendeiner Art und Weise? Was würde deine Schätzung sein?
Na, ich hatte erwartet, alle.
Nein. Also, Hilfe. Es waren weniger als 50.
Also von den Leuten, die dir gesagt haben, ich schicke dir eine verschlüsselte Datei.
Die haben das nicht gesagt, zwar habe ich gesagt, ich möchte eine verschlüsselte Datei haben.
Quatsch, das heißt im Prinzip ist ein gewisser Prozentsatz deiner Leser lesen nicht mal.
Oder missverstehen vielleicht die anderen. Also ich meine, also was ich hatte dann noch so sozusagen als so ein bisschen zur Motivation vielleicht dran geschrieben, um jetzt, also eigentlich meine Intention war, um so ein bisschen Diskussion auch aus dem Weg zu gehen, dass ich sage, ich sitze an einem fremden Rechner und muss dort die Datei runterladen. Und da will ich keine Klartextdatei haben, sondern ich will, dass die quasi auf den Stick laden können und dann später entschlüsseln können. Ja, also um irgendwie eine Motivation zu haben. Ne? Ja, das war so, da hatte ich noch mit reingeschrieben, Blogbeitrag. Aber ja, das war so noch eine Zusatzinformation.
In Ordnung, wobei ich das jetzt nicht irgendwie fehlverstanden. Jedenfalls.
Also auf alle Fälle habe ich nicht 50
verschlüsselte Dateien erhalten. Wow. Das finde ich natürlich dann krass. Das ist jetzt schwer zu schätzen. Also würde ich jetzt auch wirklich nur raten und sagen, dann hast du hoffentlich 30.
22.
Also weniger als die Hälfte.
Ja.
Aha. Das ist ja auch interessant.
Und dann, ich meine, es gab.
Also, oder was heißt nicht verschlüsselt? Die hingen einfach dran und fertig.
Nee, also das gab einige, das waren Grenzfälle, wo ich jetzt, also die haben ja, also und das haben im Vergleich so, ich glaube, also viele in Anführungsstrichen, ich glaube, es waren fünf oder ein bisschen mehr, müsste ich jetzt nochmal genau gucken. Die haben mir eine verschlüsselte Mail geschickt mit einer Klartextdatei im Anhang. Also sozusagen, wenn ich jetzt annehmen würde, dass ich das Mailprogramm in der Lage ist, mir die Mail als Datei zu speichern, könnte man das auch als akzeptabel.
Ja, das würde ich auch noch.
Aber das ist, ich habe das für mich aber so jetzt auch als akzeptierte Lösung. Also das, dann habe ich verschiedene Sachen über so Messenger gekriegt, also über Signal, über Wire und das waren alles Klartextnachrichten. Dann über so eine, so eine Pastebin, sondern es gibt so daher versendete Dienste. Das einmal war es Tutanota.
Okay.
Das ist so eine Seite, da kannst du eigentlich so einen Mail-Dienstanbieter und da kannst du aber auch so verschlüsselte Dateien hin und her schicken. Also kannst du Dateien hin und her schicken, aber die Datei war auch im Klartext. Dann war es sowas wie WeTransfer, was hier im OKJ genutzt wird, die war aber auch im Klartext, die Datei. Dann habe ich einige Mails ohne Anhang, also nur verschlüsselte Mails ohne jeglichen Anhang gekriegt. Ich weiß gar nicht, was noch war.
Also na, und was waren die technischen Lösungen? Also die 22 Leute, was haben die gemacht?
Ja, und das, muss ich sagen, fand ich wiederum sehr überraschend, dass von den 22 haben 11 genau deine Lösung verwendet.
Das wären die Technikleute gewesen,
ja, sein,
die
dich... Ja, genau. Ha. Also das fand ich für mich wiederum sehr überraschend, muss ich sagen, dass die diese technische Lösung genommen hat, was ich jetzt erstmal originär nicht erwartet hätte.
Okay.
Dann... Ich glaube, 4 weitere waren AES verschlüsselt. Mhm. Also sie haben einfach sozusagen vielleicht auch OpenPGP genommen, also GnuPG genommen und haben hier symmetrisch mit AES verschlüsselt oder irgendwas anderes.
Ja, okay.
Dreimal war das die gepackte ZIP-Datei. Mhm. Bei 2, das fand ich einen coolen Ansatz, die haben quasi das TLS-Zertifikat von meiner Website genommen als öffentlichen Schlüssel, haben die Datei gegen das TLS-Zertifikat verschlüsselt und haben gesagt, hier,
geht ja.
Wenn du einen Schlüssel hast, dann kannst du die Datei jetzt lesen. Aber das fand ich, also daran hatte ich gar nicht gedacht. Das war sowas, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Das fand ich ziemlich interessant. Dann einer hat mir eine Pastebin, also Link auf Pastebin, wieder mit einer OpenPGP-Verschlüsseldatei geschickt und dann einmal habe ich einen VeraCrypt-Container gekriegt. Das waren so die verschlüsselten Sachen. Genau. Ach so, über Keybase, genau. Da hatte ich noch eine Klartext-Datei gekriegt. 3 Dateien über Firefox, also send.firefox.com. Genau, und dann verschiedene Nachrichten über ohne Datei. Dann einer hat mir auf PeerSM mich verwiesen. Die Seite habe ich gar nicht erst zum Laufen gekriegt. Das ist irgendwie, die arbeitet irgendwie im Hintergrund mit WebRTC und mit irgendwas anderem. Und das habe ich nie irgendwie in der Datei mal, also verschicken. Ich habe es dann später mal für mich probiert, auch nicht verschicken können. Also das hat auch gar nicht funktioniert.
Ja.
Und einer hat mir noch irgendwie einen Link auf irgendeine App geschickt. Passlog hieß die. Habe ich auch gedacht, habe ich jetzt keine Lust, noch extra eine App irgendwo zu installieren, die ich nicht kenne. Und das war mir ein bisschen zu komisch.
Also, und was war jetzt so deine Intention oder dein Hintergedanke bei dem Ganzen? Also,
ich wollte erstmal wissen, wie die Leute sowas überhaupt lösen. Also, meine Theorie war eigentlich einfach, dass es eben wirklich schwer ist, dass es ein nicht triviales Problem ist. Obwohl ich, wie gesagt, ich denken würde, das ist sowas, also eine Datei zu verschlüsseln ist an sich kein großes Ding.
Echt? Doch.
Ich meine, du musst dir vielleicht über den Verschlüsselungsmodus ein bisschen Gedanken machen, aber sozusagen, wenn du...
Nee, also das ist wirklich, wo ich sagen, also wenn ich von dem Standardbenutzer ausgehe, der sitzt vor einem Windows, da hat der keine Programme, hat inhärent nichts installiert, was ihm derartige Sicherheitsmöglichkeiten bietet.
Genau, der hat kein Programm, aber sozusagen das als Aufgabe erstmal selber, also ich sag mal, wenn du jetzt sozusagen irgendwie einen Kurs machst, Verschlüsselung für Anfänger, und vielleicht, wo ein Programmieranteil drin ist, sag mal, könntest du sozusagen den Leuten am Ende des Kurses die auffordern, schreib doch mal eine kleine Software, die eine Datei verschlüsselt.
Ja.
Da würde ich sagen, also dass, wenn der Kurs vorher gut war und die Leute ein bisschen angeleitet hat, könnten die auch dahin kommen, dass sie einen Code schreiben, der auch sicher ist, also der die Datei verschlüsselt, die auch, sag mal, nie auf unglaublich triviale Weise angreifbar ist. Also aber es gibt eben, das ist eben genau der Punkt, es gibt keinerlei Software, wo ich also ganz wenig Software, wo ich sagen kann, verschlüssel mir mal eine Datei. Und wie gesagt, wenn ich dann noch die Randbedingungen gemacht hätte, schickt mir eine Lösung, die auf allen Betriebssystemen, auf allen gängigen läuft, würde ich denken, unmöglich, unlösbare Aufgabe.
Ja, also schon alleine, da brauchst du nur irgendwelche anderen Systeme, Solaris oder noch ein...
Ja, nur doch ein Handy, ein Android oder ein iOS noch mit
drin zu spielen bringen,
ist halt ein unlösbares Problem.
Unlösbar, genau.
Und das ist doch eigentlich also verheerend, finde ich. Also
ja und nein, denn teilweise würde ich halt sagen, das Problem des Dateitransfers ist nicht unbedingt was so in nicht so häufig vorkommt. Also das ist das, wo sich ja irgendwelche Plattformen unter Umständen ausgebildet haben oder andere Wege, eben dir eine verschlüsselte E-Mail mit einem Klartext-Anhang zu schicken. Das ist ja so mit das, wo der Datentransfer abgesichert ist. Eine Lösung, die etablierter ist, als auf lokal irgendwas zu verschlüsseln. Bis dahin, dass auch für die Eigenverschlüsselung, also sowas wie ein USB-Stick, TrueCrypt, glaube ich, auch sehr bekannt ist. Dass solche Sachen da noch genutzt werden. Aber ansonsten, spontan, ich habe Also ich würde jetzt mal so sagen, ich habe im letzten Jahr keine verschlüsselte Datei verschickt. Also die, diese Aufgabe war mir nicht...
Okay. Also praxisferne Aufgabe sozusagen.
Ja, genau. Entscheidender wäre im Prinzip, wir machen einen Datenaustausch, was weiß ich. Ich nehme eben wie hier vom OKJ die Sendung mit und möchte sicherstellen, dass sie. Das wäre dann eben wieder diese Geschichte TrueCrypt und Co.
Okay.
Genau. Aber praktisch, dass ich eine Datei verschickt habe, die ich verschlüsselt habe. Die ich oder verschlüsselt irgendwo platziert habe, kannst du ja auch auf dem Webspace legen, ja, öffentlich ab. Fällt mir gar nicht einfach nicht, dass wir irgendwie gemacht haben. Und was mir einfach bei dieser Sache auch auffiel, oder das Problem Sicherheit ist ja in den letzten Jahren, wie du gesagt hast, wesentlich präsenter geworden. Sicherheit ist von Anfang an in das blöde Internet nicht eingebaut worden.
Richtig.
Das muss, also man merkt irgendwie immer mehr, dass das Internet so ein bisschen kaputt ist.
Ja. Nein, ich habe dann, also, ja, wie gesagt, ich hatte das ein bisschen ausgewertet und das hat dann einige so Blogbeiträge nach sich gezogen. Mhm. Also auch so ein bisschen die Auswertung. Und was ich jetzt noch gemacht habe, das muss ich nur noch ein bisschen mal bewerben als Beitrag. Es gibt eine Software, die heißt Minilog. Und wo ich der Meinung bin, die macht diese Aufgabe relativ gut und auch aus meiner Sicht einfach. Aber das ist...
Ja.
Weiß ich nicht. Und deswegen habe ich jetzt mal so einen Blogbeitrag geschrieben und mal gesagt, wie man das installiert und benutzt. Und hatte dann gebeten, dass man mir mal eine verschlüsselte Datei zuschickt. Aber es ist so, dass ich noch nie, also der Blogbeitrag ist zwar online, aber ich müsste das jetzt nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erzeugen, ein bisschen das vertwittern und versonstwassen.
Ja. Okay, na gut, aber die Sendung dafür ist ja jetzt schon mal ein Anfang.
Genau.
Richtig. Aber also kann ich sagen, apt-get install minilog?
Nee. Das ist halt hier wieder das Problem hier ist, dass das ist eine Browser-Extension. Du brauchst eine Google Chrome oder Chromium.
Okay.
Und da, ich meine, das läuft sozusagen auch offline. Das ist also du musst online sein zum Installieren.
Ja, das
und dann läuft es offline. Und dann nutzt halt hier diese Salt-Bibliothek. Und verschiedene andere Sachen und verschlüsselt dann, also erzeugt so einen Schlüssel und erzeugt dann und verschlüsselt dann die Dateien.
Was mir nämlich als andere Lösung einfach auch eingefallen ist, so im Rahmen von Windows habe ich auf vielen Rechnern, erstaunlich vielen Rechnern Notepad++ gefunden.
Aha.
Und die haben nämlich auch ein Verschlüsselungsmodul. Da kannst du nämlich auch oben
Aber wie kriege ich das unter Linux wieder entschlüsselt?
Die bieten unter Umständen AES ganz regulär an, also Standardverschlüsselungsverfahren, die du dann halt mit OpenSSL dann wieder machen musst. Und also die dann rudimentäre, wo im Prinzip dieses Containerhafte, was du beim PGP hast, fehlt.
Okay.
Wobei es kann auch sein, dass die sogar ein PGP-Modul mit drin haben.
Na und was, also apropos PGP? Das fand ich jetzt auch super spannend. Die aktuelle neue Version von LibreOffice kann Text, also diese Office-Dateien signieren mit PGP und auch verschlüsseln mit PGP.
Oh, das ist ja klasse.
Und ich habe es nicht probiert, ich habe es jetzt quasi nur in den Release-Notes gesehen und habe auch gesehen, dass mein LibreOffice, was ich jetzt installiert habe, kann das. Aber ich muss es jetzt nochmal ausprobieren, wie das geht.
Ja, genau, denn da musst du ja auch irgendwie den Schlüssel reinkriegen.
Ja, also das, keine Ahnung. Also das muss ich jetzt mal ein bisschen ausprobieren.
Ja.
Aber es fand ich schon erstmal interessant, dass man, also sonst hast du ja auch manchmal, also das war auch so eine Erwartung, die ich eigentlich hatte, dass ich irgendwelche Word-Dateien kriege, die sozusagen verschlüsselt sind, also die so mit Passwort versehen sind. Aber da habe ich null, gar nichts gekriegt. Was eben auch wieder eben zum Filterblasenproblem vermutlich ist. Ich habe falschen Leute angesprochen.
Das ist die Frage im Prinzip, ob diese solchen Leute außerhalb deiner Filterblase, die zu so einer Lösung kommen könnten, überhaupt eine Verschlüsselung in einem Word-Dokument kennen.
Genau. Ja, und das ist halt, ich hatte ja auch in den Blogbeitrag reingeschrieben, dass ich eigentlich auch sehr daran interessiert wäre, dass mir Leute schreiben, wenn sie da irgendwie versucht haben, da eine Lösung zu finden, gescheitert sind oder wenn sie gar nicht wissen, wie das eigentlich geht. Aber vielleicht sind die auch vorher schon ausgestiegen und haben gesagt, pff, keine Ahnung, und zu der Frage sind sie dann gar nicht mehr gekommen.
Ja.
Schickt mir doch mal das, da irgendwas zu. Also das hätte ich auch mal interessant gefunden, da ein bisschen da Feedback zu kriegen. Das, also auch zum einen über Leute, die sagen, ich habe zwar drüber nachgedacht, aber keinerlei Idee, wie das geht. Oder Ich habe gar keine Idee. Also ich habe für sich oder das probiert und bin daran gescheitert oder was auch immer.
Und das andere, was aber trotzdem im Prinzip hängt, das hast du ja ein bisschen jetzt ausgeklammert, den Schlüsselaustausch.
Richtig.
Also das sehe ich noch als ein großes Problem an, denn auch diese LibreOffice-Lösung ist zwar schön, aber nur weil ich diese Datei verschlüsseln kann, ist es schwierig mit dem Austausch.
Na gut, hier ist ja sozusagen der Fallback oder die Lösung, dass man auf OpenBGP sich zurückzieht. Das heißt, ich muss irgendwoher die Key-ID kennen des anderen. Und das ist ja, fand ich noch, also super spannend. Also ich behalte es mal mit der Key-ID nochmal auf bei meinem kleinen Experiment hier. Aha. Ich meine, ich habe da einfach in den Blogbeitrag reingeschrieben, dass sie sozusagen als Schlüssel meinen normalen Jens und Kubizil.de Schlüssel nutzen sollen. Aber und ich meine, ich habe da, als ich das geschrieben habe, nicht dran gedacht. Aber irgendein Spaßvogel hat, ich weiß nicht, in der ersten Stunde noch nach dem Blogbeitrag, den da war, einen Schlüssel erzeugt für eng2018@kubizil.de und den hochgeladen. Und ich habe 3 Mails gekriegt, die gegen den Schlüssel, also haben Leute auf Keyservern geguckt, haben es den runtergeladen und dann gegen den verschlüsselt. Und das, ich meine, das war natürlich auch sozusagen schön, dass das auch immer ein bisschen mit zu erwähnen und so weiter.
Genau. Das ist auch interessant, beziehungsweise was ich jetzt noch gedacht hätte, dass man dir auf einen alten Schlüssel abgelaufenen oder wie auch immer eine Verschlüsselung geschickt hat.
Nee, das nicht. Also in dem Falle, und dann hatte ich auch irgendwo dann nochmal, das war auch wieder ein neuer Blog-Eintrag, der da entstanden ist, dass ich da auch geschrieben hatte, hier falsche Schlüssel für den Dings. Und hatte dann auch so in dem Blogbeitrag gebeten, also wenn derjenige das liest, der das geschrieben hat, wäre es cool, wenn er mir den privaten Schlüssel mit zukommen lässt. Dann kann ich wenigstens die Mails lesen.
Mal reingucken.
Was aber, ich meine, gut, ich weiß nicht, ob das wirklich dazu geführt hat, aber kurze Zeit nach dem Blogbeitrag tauchte noch ein zweiter Schlüssel auf, der eng2018@kubizil.de. Also es gibt jetzt 2 BGP-Schlüssel, 2 verschiedene für eng2018. Und der Autor des ersten Schlüssels hat mir dann auch in der Tat den privaten Teil mitzukommen lassen.
Aha. Ja. Genau, das Problem des Schlüsselaustauschs.
Ja, genau, das sehen wir jetzt wieder. Genau, und das ist aber wirklich auch eines der härteren Probleme. Und das habe ich bewusst auch hier ausgeklammert. Also auch wie ich eben mich nicht um Sicherheit der Verschlüsselung gekümmert habe oder um irgendwas anderes.
Ja.
Also diese ganzen Randbedingungen wollte ich einfach hier ausschalten, um es unnötig noch zu erschweren. Aber es ist natürlich richtig, gerade bei diesen AES-Dateien, ich meine, die haben alle das Passwort quasi mit in die Mail reingeschrieben, aber das war ja auch völlig okay im Rahmen des Experiments, aber hier, sonst müsste man sich halt überlegen, wie auf welchem Wege dann das Passwort dann zu mir kommt.
Genau. Das ist ja letztendlich beim ZIP-Archiv, muss es ja genauso passieren. Genau. Da muss ja auch das Passwort dir mit übermittelt werden. Genau. Und also das große Problem ist ja, dass bei TLS, also wie kommt man zur Authentizität, also zu dem Zertifikat der Webseite, wenn man im Internet verschlüsseln will. Das ist ja das, was jetzt auch der Chrome im März, April Release macht, glaube ich, wo sie eine große CA rauskicken, weil die in der Vergangenheit einfach sich nicht so gut gezeigt hat.
Ja.
Und all diese Probleme, also auf diesem sind im Prinzip ungelöst im Internet.
Ja. Das ist, ich meine, hier gibt es jetzt immer so ein paar Patches, so ein paar Pflaster, die man hier und da dran klebt.
Ja, genau.
Aber es ist halt, also das letztlich muss, glaube ich, vom Design her müsste das nochmal neu aufgerollt werden und ausgerollt.
Ja, Design würde ich jetzt bis dahin sehen, dieses Bewusstsein und dieser Umgang damit. Das ist einfach ja auch, dass das Internet von Beginn an unverschlüsselt, frei, in dem Sinn zugänglich war und an der Stelle einfach auch eine andere Mentalität sich ausgebildet hat.
Ja.
Bis dahin, was mir nämlich auch an dieser ganzen Verschlüsselung auf dem Keks geht, dass man nicht mehr mitlesen kann. Das ist, ich sag mal, aus Administratorsicht etwas hässlich, weil irgendwie dich ruft der Kunde oder jemand an und du schaltest dein Wireshark an und du siehst nichts mehr.
Genau.
Wo man früher im Prinzip noch sagen konnte, warte mal, hier, ich weiß noch, ich hatte mal ein total schräges Problem. Da hat das Outlook auf den IMAP-Server zugegriffen und mit einer ganz bestimmten Mail ist er immer wieder abgeraucht. Ja, konnte man richtig schön im Dialog sehen. Der ist bis zu einem Punkt gekommen und hat es bumm gemacht und dann hat er die Verbindung geschlossen und aus. Ich weiß nicht, was an dieser E-Mail war. Letztendlich haben wir die auf den Server aus dem Postfach rausgenommen und daraufhin hat wieder alles geklappt. Aber an solche Informationen kommt man überhaupt nicht ran. Das ist das, in der Programmierung sind nämlich genau überhaupt nicht diese Möglichkeiten zu einer derartigen Debugging, zu einer derartigen Problemanalyse gegeben. Also im Apache oder sowas, der hat keine Ausleitung des HTTP-Verkehrs. Also im Nginx ist es drin. Da kann man das Debug-Level entsprechend hochsetzen, also sehr, sehr, sehr hoch. Mhm. Und da protokolliert er wirklich allen, also jeglichen Verkehr mit. Und da sieht man unter Umständen was.
Okay.
Also auch eben das, was verschlüsselt läuft. Mhm. Und das sind, glaube ich, auch technische Herausforderungen, die noch gar nicht so richtig geklärt sind. Bis dahin, dass natürlich auch diverse Geräte kommen und versuchen, das natürlich jetzt sicher zu machen. Und natürlich dann wiederum andere, also man hat dadurch wieder neue Probleme.
Ja, das stimmt.
Hm. Und daher dieses Konzept der Verschlüsselung, des sicheren Umgangs im Internet müsste nochmal komplett überdacht werden.
Genau.
Daher, vielleicht folgt noch irgendwas in deiner Reihe der Blogposts oder sowas.
Also ich habe halt auch relativ viel sozusagen die englischsprachige Community mit angesprochen. Mhm. Und ich will die drei Blogposts nochmal ins Englische mit übertragen.
Ja.
Und da werden also noch welche entstehen. Und ansonsten weiß ich noch, ja, ich habe jetzt keinen Plan gemacht, was ich noch weiter bloggen werde. Es kann auch sein, dass ich den Rest des Jahres nichts mehr blogge. Mhm. Also wie gesagt, es war eigentlich auch so mit diesem Ziel, mal wieder selber was zu schreiben und mal zur Dezentralität des Internets was beizutragen.
Ja.
Deswegen hatte ich den Plan, da was zu bloggen, aber eigentlich ursprünglich hatte ich noch gar keine Idee, was ich bloggen könnte. Das ist jetzt mir eben so, vor allem so eine Sache, die jetzt entstanden ist, die habe ich jetzt verbloggt. Und dann muss wieder eine neue Idee reifen und dann wird die vielleicht auch wieder verblockt.
Mhm. Ja, aber eben so diese Schwierigkeit mit Verschlüsselung, mit Kommunikation. Ich könnte mir das nämlich auch so in Richtung E-Mail gut vorstellen. Okay. Überhaupt erstmal eine verschlüsselte E-Mail hinzukriegen und zu machen. Denn es eben, ich habe eben vor einigen Wochen entdeckt, dass web.de, die bieten so ein Plugin irgendwie.
Mailvelope.
Ja, genau. Hm. Und das habe ich auch per
Plug and Pray.
Nee, im Prinzip per Zuruf von einer nicht so technikaffinen Freundin, also die war halt bereit, es zu probieren, okay. Also der Wille war da und dann hat sie sich auch da durchgekämpft, aber es ist definitiv nicht so, dass die technischen Kenntnisse hat, also die weiß nicht, was sie macht und die hat das hingekriegt.
Okay.
Also das muss ich sagen, was mir echt super an dieser Lösung zugesagt hat, dass das auf diese Art und Weise dann zustande gekommen ist und seither kommunizieren wir auch verschlüsselt.
Cool.
Mhm. Schön. Und trotz dass es in dem Sinne web.de als ein Web-Oberfläche ist und das war ja auch lange Zeit diese ganzen Schwierigkeiten, dass die effektive E-Mail-Verschlüsselung praktisch also nur bei sich auf dem Rechner passieren konnte. Mhm. Dass alle Lösungen, die dafür da waren, waren nur im Gedanken, du hast den Schlüssel bei dir und brauchst dafür leider ein externes Programm.
Ja.
Also sowas wie eben mit kopiere deinen Text in ein anderes Programm, verschlüssele und kopiere. Naja. Und da fehlen leider eben noch viele, viele Lösungen, um das Ganze auch richtig mit einzubauen, dass das letztendlich, wenn irgendwas eine Hürde darstellt, dann tun es die Leute nicht. Dann ist das so eine Abprallstelle, an der die Leute dann einfach Umwege suchen, andere Lösungen suchen. Und daher muss das einfach leicht gehen.
Na, das war generell eine Idee, also die mir so im Kopf noch rumschwebt mit der LibreOffice-Lösung, dass ich mal nochmal rumfragen wollte, was andere so als empfehlenswerten Tutorials haben für die Einrichtung von OpenPGP. Ja. Also gibt es da irgendwas, was man jemanden, der sozusagen Neueinsteiger ist, wirklich bedenkenlos geben kann? Also nee, erst hier, mach erstmal apt-get oder installier erstmal ein Linux, konfiguriere deinen Kernel neu und dann kannst du apt-get install irgendwas machen. Also wirklich sowas, was sich am besten an Windows-Nutzer richtet, würde ich sagen, oder an Leute, die vielleicht auch ein Android nutzen oder ein iOS, also falls es da irgendwas gibt. Also wenn ihr da irgendwas kennt, hinterlasst uns doch mal einen Kommentar oder schreibt mir eine Mail. Also ich wäre da sehr interessiert dran, dass da mal erst was zu lesen, was wirklich eine einfache, zugängliche Beschreibung ist, wie man sowas einrichtet. Beziehungsweise heutzutage macht man ja ein YouTube-Video.
Genau, finde ich auch wirklich praktikabel, weil mir selbst geht es auch so, dass oftmals in dem Video sieht man noch, ach, der klickt da oben links oder sowas und lauter solche Geschichten oder eben man sucht, in welcher Registerkarte ist der hinterletzte Punkt versteckt oder sowas.
Deswegen, ich habe nebenbei bemerkt heute, dieses Mini-Log-Ding, da habe ich mir auch noch kein YouTube-Video aufgenommen, aber erstmal so ein Screencast gemacht und der gefällt mir aber noch nicht richtig. Ich muss das nochmal machen und nochmal bearbeiten und dann lade ich den auch bei YouTube hoch. Deswegen.
Oh no, dann trag doch mal zur Diversität dabei und nimm Vimeo.
Kann ich auch machen. Bei Vimeo habe ich noch keinen Account, bei YouTube habe ich einen Account. Deswegen hätte ich jetzt YouTube genommen, aber kann ich jetzt auch machen. Also ich könnte auch selber. Ja, ich glaube, das wird dann irgendwann, wenn ich es dauerhaft mache, kriege ich Probleme mit dem Speicherplatz, glaube ich.
Ach so, wenn du es dauerhaft...
Dann müsste ich das irgendwie auslagern und irgendwie cdn.kubizil.de einrichten.
Müsste man mal wissen dann, wie groß das Video am Ende wird. Aber das finde ich auch eine Kritik, dass viele so große Seiten ihr Zeug bei YouTube abladen, anstatt es selber zu hosten. Ja. Dass die, also wo auch wirklich Firmen dahinter stehen, die eigentlich die Kapazitäten haben müssten, die da auch da an dieser Stelle einfach ihre Hoheit über die Daten abgeben. Ja. Das ist auch schade, aber gefühlt ist da auch einfach das Denken nicht so weit. Das
stimmt. Muss ich mal drüber nachdenken. Vielleicht muss ich da doch mehr Vorbild sein und das mein Video-Dingsbums irgendwo hinstellen.
Ja, also so im kleinen Privatbereich oder sowas geht das, glaube ich, noch eher, dass man, weil so viel produziert man wahrscheinlich nicht.
Ja, aber am Ende gehe ich jetzt in so die YouTuber.
Oh, okay. Na gut, aber dann musst du mindestens noch deine Sendelizenz-Dingsbums beantragen.
Nur wenn ich live streame und irgendwie mehr als 1500 Leute erreiche, glaube ich, oder war das nicht so?
Nee, ich dachte, es waren weniger, aber ja, es gibt da irgend so eine Grenze, aber die hast du doch, Dicker.
Aber nee, live, noch nicht. Ja, aber ich meine, dann ich hatte gestern oder jetzt vorgestern, also in den letzten Tagen, so eine Sendung gehört, wo bei einem der öffentlichen Sender, die haben halt mal versucht zu gucken, was so die YouTuber an Geld einnehmen. Und haben wir generell das ganze Universum da ein bisschen mit beleuchtet. Und ich meine, es war halt schwierig, irgendwie genaue Zahlen zu bekommen, aber die hatten eine YouTuberin, die hatte wirklich wenig Abonnenten, also ich sag mal 1000 oder so. Also waren wirklich sozusagen was, wo ich sagen würde, das kann man eigentlich auch durchaus erreichen. Das ist jetzt keine so eine astronomische Zahl. Und die meinte, dass sie durchaus schon 500-600 Euro einnimmt mit ihren Videos, was ich also eigentlich viel fand, muss ich sagen. Also hätte ich jetzt gedacht, dass die eher so bei Null liegt oder irgendwie irgendwie ein Sandwich mal zugeschickt kriegt oder so.
Ja.
Also das hat mich überrascht, dass das schon sozusagen bei relativ kleinen Abonnentenzahlen doch schon
und,
so vieles.
Aber sie hat das Ganze über ihre Werbe, über diese Werbe.
Das oder ist woher jetzt kam also die, das Geld? Die hatten die auf so einer YouTube-Messe angesprochen und die war eine der einzigen oder wenigen, die überhaupt was dazu gesagt hat. Und dann hatten sie später eben jemanden von einer anderen Skala, der dann gesagt hat, dass bei den großen, also die jetzt wirklich Millionen Abonnenten haben und mit Millionen Abrufzahlen, hat der sich geäußert, dass er sie so mit einem Video so um die 180.000, also bis zu 180.000 Euro einnehmen.
Das kann ich
mir schon eine Hausnummer
vorstellen. Aber das ist das, was ich schade finde bei uns, also vielleicht da nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren für die Flatter.
Nee, ich brauche nicht mehr Werbetrommel rühren, habe ich rausgenommen, weil mir das Geschäftsmodell nicht gefällt.
Okay.
Also da sozusagen, momentan kannst du, glaube ich, beim Datenkanal gar keine Werbetrommel rühren für irgendwelche Spenden, weil, also wie gesagt, Flatter hatte ich rausgenommen, weil die einfach das Modell ein bisschen geändert haben bei sich und das fand ich dann zu unangenehm. Und ich sag mal, was man machen könnte, wäre sowas wie Patreon, dass man da Spenden einsammelt. Ansonsten fehlt mir da jetzt auch die Idee, wo man da Geld einsammeln kann.
Na, also es stehen ja im Prinzip unsere Adressen und wenn da anonym irgendwie mal ein Geldbeutel
Kasten
liegt.
Ja, nee, was ich bei anderen YouTubern feststelle, also bei Podcastern feststelle, dass die zum Teil Wunschlisten pflegen, wo dann immer mal was, ein Artikel dann ins Haus flattert. Oder eben zum Beispiel Patreon wird oftmals genutzt oder ich meine, man könnte auch mal ein funktionierendes Bitcoin-Konto aufsetzen.
Ach so, habe ich aber.
Und dann...
Das geht aber relativ einfach, sich selbst die Wallet erstellen.
Ja, genau. Und dann könnte man sozusagen über die Wallet versuchen, da Spenden einzunehmen. Also, keine Ahnung. Aber ich meine, es war in der letzten, also als es Flatter noch gab, war das relativ wenig, was da reinkam.
Das hat es ja gesagt.
Genau. Und ja, und dann, wie gesagt, haben die es dann sich da mit dieser IO-Firma da zusammengetan. Und dann muss ich sagen, hatte ich dann irgendwie lange Zeit mit mir gehadert. Und dann habe ich auch gedacht, nee, eigentlich kann es, also sowas muss man nicht unterstützen. Und habe dann sozusagen mein Flatter-Konto gelöscht.
Ja.
Und damit war auch das Datenkanal als Flatter-Konto mit verschwunden.
Was ich aber jetzt interessant an dieser YouTube-Geschichte mitfand, war einfach der Punkt, dass sehr wahrscheinlich die Leute ja nicht aktiv Geld abgegeben haben. Die haben ja für diese, was du dieses Beispiel genannt hattest, mit den 1000 Followern, haben die nicht wirklich jeder da irgendwie 2 Cent oder sowas abgetreten, sondern die wurden halt also nebenbei.
Richtig.
Ausgenommen, also über Werbung und Co.
Genau.
Und das ist halt, dass die Leute nicht unbedingt bereit sind, Geld zu geben, aber sich auf irgendeine andere Art und Weise ausnutzen zu lassen.
Ja.
Also lieber dieses hintenrum in die Tasche gegriffen, anstatt offensiv. Also.
Ja, aber das ist halt, ich glaube, das ist wieder sowas, was menschlich ist, was allen sozusagen irgendwie innewohnt. Also das würde ich jetzt nicht verurteilen. Ich denke, das ist so ein psychologischer Effekt, der, also ich kann mich noch gut erinnern, das war eines sozusagen der Momente, wo mir das erste Mal wirklich aufgefallen ist, so in der direkten Form. Ich habe vor, also vielleicht 20 Jahren mal einen Vortrag gehört von so einem Wirtschaftsmenschen, sagen wir mal, es war ein Firmengründer. Ich bilde mir ein, dass er irgendwie auch Professor für irgendwie Wirtschaftswissenschaften war. Und der hatte damals erzählt, dass sind 3 Vorstände gewesen in der Firma. Und wie man es eben so macht in einer großen Firma, in der Wirtschaftsstandort Frankfurt am Main, weißt du, da musst du halt früh ins Büro mit einem großen Mercedes fahren. Und seine zwei Kollegen haben das auch so gemacht. Und er hat sich aber sozusagen ausgerechnet, dass wenn er sich jeden Tag von zu Hause mit dem Taxi auf Arbeit fahren lässt, ist das günstiger als irgendwie so einen dicken Mercedes, also so ein geschäftsführertaugliches Fahrzeug dazu. Ja. Und dann hat er es halt gemacht, hat das halt durchgezogen, ist halt sich früh dann immer ein Taxi kommen lassen, hat sich da reinfahren lassen und abends wieder nach Hause fahren lassen. Und er meinte, dass der Effekt ist, dass das wirklich wehtut, weil du quasi jede Fahrt einzeln abgerechnet kriegst. Du musst quasi für jede Fahrt quasi einen gewissen Geldbetrag auf den Tisch legen und beim Auto zahlst du halt einmal irgendwie ein paar Tausend oder ein paar 10.000 Euro und sozusagen, aber die einzelne Fahrt spürst du nicht mehr. Die ist sozusagen gefühlt kostenlos für dich. Und er meinte aber, am Jahresende ist es so, dass die hatten irgendwie so ein Budget von den Autogeldern. Und bei ihm war es regelmäßig so, dass er aus diesem Topf Geld wiedergekriegt hat. Währenddessen die anderen da, also wahrscheinlich nicht, also zumindest nicht wiedergekriegt haben, aber vielleicht auch nicht eingezahlt haben. Aber also,
aus der Firmenkasse hat er im Prinzip
Geld dann nochmal quasi Zusatzeinnahmen gehabt letztlich. Obwohl eben, also, aber er meinte auch, dass das für ihn am Anfang auch schwer war, sozusagen diese Fahrten selber, sozusagen für jede Fahrt Geld zu geben. Das ist sozusagen, also so ein psychologischer Effekt und das siehst du auch. Also es gibt dieses schöne Buch von, ich glaube, Kahnemann, Thinking Fast and Slow. Schnelles Denken, langsames Denken heißt es, glaube ich. Also
ja, okay.
In Deutsch, also das, und der geht so auf verschiedene, sagen wir mal, Erkenntnisse aus der Psychologie ein, die wir sozusagen einfach mit unserem Gehirn machen. Und das und sowas ist eben wirklich, also das tut eben weh und das willst du halt vermeiden, dass das weh tut. Und deswegen kaufst du lieber ein großes Auto und fährst mit dem, was effektiv zwar viel teurer ist, aber es ist nicht so schmerzvoll, jeden Früh dem Typen irgendwie 30 Euro in die Hand zu drücken oder sowas. Keine Ahnung, wie viel so eine Fahrt gekostet hat.
Ja, also, wobei in dem Sinne hätte er wahrscheinlich auch mit irgendeinem Taxiunternehmen einen Pauschalvertrag aushandeln können.
Vielleicht hat er das aber auch gemacht und das kann sein. Das
genau, ich hätte jetzt fast gesagt, er spielt auch echt das Ego-Ding mit rein, ob ich da mit dem Fetten irgendwas vorfahre oder ob mit einem Taxi.
Ja, ne, das kann auch noch dazu kommen, das stimmt. Das ist vielleicht noch so ein Effekt. Und da gibt es dann so viele Experimente, die dann so Wirtschaftspsychologen machen, dass die, so, du sagst irgendwie, also du kaufst dir eine Karte für das Konzert, meinetwegen für 50 Euro und die verlierst du unterwegs, die Karte. Hast du aber noch 50 Euro einstecken. Gehst du jetzt an die Kasse und bekaufst noch eine Karte für 50 Euro?
Also, dieses, also erzähl du mal das Experiment noch fertig, weil ich bin ehrlich gesagt schockiert über dieses, also oder über das Ergebnis, was ich kenne. Dass da wurde argumentiert, dass es sinnvoll ist, natürlich nochmal eine Karte zu kaufen, weil man wollte ja reingehen.
Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das Design war. Ich glaube, du hast es gab da zwei Experimente parallel. Bei einem anderen hattest du, glaube ich, 50 Euro einstecken und die verlierst du unterwegs. Und da ist auch die Frage, kaufst du dann noch eine Karte für 50 Euro? Also sozusagen, der Aufwand bei beiden Experimenten ist der gleiche. Also oder sagen wir mal, die sozusagen die Ausgangsbasis. Und ich glaube, in dem Experiment, wo du das Geld, wo du das Ticket verlierst, ist es viel mehr wahrscheinlich, dass du dann weitergehst und nochmal ein neues Ticket kaufst, wie wenn du nur das Geld verlierst. Obwohl das sozusagen vom Geldaufwand her keinen Unterschied macht. Aber sozusagen psychologisch hast du sozusagen die Karte schon mal gehabt und das ist so eine Verlusterfahrung, die du hast. Ich glaube, das ist so die Deutung. Und das, und sozusagen diese Verlusterfahrung willst du auch nie machen. Und deswegen kaufst du dir also lieber nochmal ein neues Ticket. Weißt du, du hast sozusagen das schon verinnerlicht. Da ist sozusagen ganz drauf gefreut, da reinzugehen in das Konzert. Und das macht es schwerer, wie wenn du sozusagen nur so einen abstrakten 50-Euro-Schein hast. Du hast dich zwar auch schon so ein bisschen drauf gefreut, aber hier ist es einfacher, quasi von diesem Kauf zurückzutreten.
Ah, okay. Ja, ich kannte im Prinzip nur die eine Hälfte dieses Experiments, dass man die Karte hatte und das Geld hatte, auch sich eine zweite Karte zu kaufen und dann natürlicherweise im Prinzip die zweite gekauft hat. Aus meinen eigenen Erleben kann ich sagen, ja, das habe ich einmal getan. Ich habe Konzertkarten gekauft, habe den Termin verpennt und habe dann aber natürlich noch das Nachfolgekonzert mitgenommen. Okay. Und habe aber auch umgekehrt wiederum, also das Experiment, was ich nämlich kenne, das waren Kinokarten.
Kann auch Kinokarten sein.
Ja, ist ja egal wie rum, auf alle Fälle habe ich auch da das Erlebnis schon gehabt, dass ich die eben vermasselt, die Karten. Und dann habe ich es auch gelassen.
Ja. Aber es geht hier auch wieder so um einen größeren Durchschnitt in der Bevölkerung.
Ja.
Und das ist also deswegen gibt es eben so dieses bei Verkaufsverhandlungen eben auch so. Das Argument, dass gerade wenn jetzt wieder ein Auto, wenn wir beim Lieblingsbeispiel Autos sind, wird halt empfohlen, dass der Käufer quasi lieber eine Probefahrt machen sollte mit dem Fahrzeug und möglichst auch eine lange Probefahrt, weil dann hast du auch schon wieder sozusagen so ein Besitzerlebnis. Genau. Und du willst es nicht mehr loswerden, also willst es nicht mehr abgeben. Und das macht wohl einen Kauf wesentlich wahrscheinlicher, als wie wenn du sagst, hier gucken Sie sich das Auto mal an, aber fahren mit unseren schönen Autos, das geht wohl gar nicht. Also, ja, und diese psychologischen Effekte gibt es halt ganz viele und da sind wir auch wirklich völlig, also unbewusst machen wir das. Genau. Also das ist nicht so, dass wir irgendwie uns wirklich dafür entscheiden würden.
Ja, das ist sehr interessant. Ich hatte jetzt nämlich auch ein anderes Buch gelesen über Kommunikation.
Was du beim letzten Mal erzählt hast.
Und da waren ja auch viele, viele Erkenntnisse dabei, was einfach unterbewusst mit abläuft.
Ja.
Ja, genau. Wir haben jetzt ziemlich gut unsere Zeit wieder geschafft, ohne das eigentliche Thema anzusprechen.
Das ist doch super.
Sodass wieder mal unsere To-Do-Liste nicht geschrumpft ist.
Das Einzige, was ich noch ergänzen kann, ist, wir hatten über offenes Jena gesprochen und über diesen Open Data Day am Anfang. Ja. Und ich habe mittlerweile auf Twitter eine Antwort gekriegt, dass die Events, die in Jena passieren, werden dort noch eingetragen in die Karte. Also wenn ihr jetzt in den nächsten Tagen nochmal auf die Karte guckt unter opendataday.org, werdet ihr da vielleicht auch was in Jena finden.
Ja. Dann
würde ich sagen,
Thomas,
die Uhr schlägt gleich um 4 hier.
Richtig, schlägt gleich 4 und
2 Stunden sind vorbei.
Richtig.
Wir hoffen, es war ein bisschen kurzweilig, ein bisschen interessant.
Wir hatten so einige doch auch interessante Sachen, was für mich jetzt auch wiederum mit neu war. Aber ich hoffe, für unsere Zuhörer genauso interessant. Und was dabei? Zum Nachhören gibt es das Ganze nochmal auf datenkanal.org.
Richtig.
Und dann verabschieden wir uns.
Richtig.
Das bis zur nächsten Sendung.
Genau, bis zur nächsten Sendung. Viel Spaß beim Zuhören und bis bald. Tschüss.
Ja, ciao.